herzlich willkommen bei Inside Yourself, deinem Podcast über die Welt in dir. Mein Name ist Sinja Glück. Ich bin zertifizierte Coach für holistische Gesundheit, die dich dabei unterstützt, in deine volle Stärke zu kommen, damit du dich auf die Dinge fokussieren kannst, die dir wirklich wichtig sind. In diesem Podcast entdecken wir gemeinsam, dass deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt nicht nur so dahergesagt ist, sondern eigentlich dein stärkster Hebel. Und hier erfährst du, warum. Sich zu entwickeln bedeutet, zu werden, wer man ist. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Inside Yourself. Ich freue mich sehr, heute mit dir ein, wie ich finde, wundervolles Interview teilen zu dürfen, das ich mit Christopher Durden aufgenommen habe. Chris ist Coach für innere Transformation und Persönlichkeitsentwicklung mit einem abgeschlossenen Studium der Psychologie und hat einen eigenen YouTube-Channel, auf dem er seine große Leidenschaft für diese Themen mit fundiertem Wissen und Erfahrung aus seiner Coaching-Praxis, aber auch aus dem eigenen Leben verbindet. Mit einem Fokus auf Authentizität und dem Ansatz, von innen nach außen zu leben, teilt Chris Wissen und Methoden zu Bewusstseinsentfaltung, Verwirklichung deiner Lebensaufgabe, gesundem Selbstwertgefühl, innerer Zufriedenheit, innerer Freiheit, Motivation und Spiritualität. Seine Key Message ist: Let authenticity make the noise. Und wenn du jetzt neugierig bist, dann hoffe ich, dass du dieses Interview wirklich bis zu Ende anhörst. Ich weiß, es ist etwas länger, aber es lohnt sich so sehr. Und falls du die Möglichkeit hast, dir einen Zettel und einen Stift zu schnappen, dann tu das auf jeden Fall, denn wir werden auch wirklich aktive oder ganz konkrete Beispiele bringen. Und ja, wenn du dich in einem Thema vielleicht wiederentdeckst, dann kannst du da gerne aktiv mitmachen, denn Dinge verändern sich nicht durch Hören oder durch kognitives Verstehen, sondern vor allem durch Ausprobieren und in sich reinfühlen. So, das gesagt, ohne weitere Umschweife geht's jetzt direkt zum Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und vor allem ganz spannende Erkenntnisse. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Chris Durden. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und ja, ein bisschen Zeit mit uns verbringst im Podcast Inside Yourself. Schön, dass du da bist, Chris.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hervorragend, hervorragend. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Und im Intro hat man schon ein bisschen was über dich erfahren, aber magst du dich vielleicht auch nochmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, also mein Name ist Chris, eigentlich Christopher. Ich veröffentliche Videos zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Psychologie auf YouTube und arbeite eben auch auf selbstständiger Basis als Coach, wo ich Leuten unter anderem mit Themen wie Selbstwertgefühl, aber auch langfristige Motivation und innerer Freiheit helfe. Ja, also so in die Richtung Transformationscoaching. Das ist eigentlich für mich eine sehr große Leidenschaft, also dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie und Spiritualität begleitet mich jetzt eigentlich schon seit 10 bis 15 Jahren, würde ich sagen. Und ja, und das, was ich da so erfahre und erlebe und wie ich mich selbst entwickle, das möchte ich halt einfach mit Menschen teilen, so gut das eben auch sich anbietet.
Schön, super spannend. Also vielleicht kurz auch, wie wir zueinander gefunden haben. Ich bin ja auch durch deinen YouTube-Kanal tatsächlich auf dich aufmerksam geworden, weil ich nach ein paar Stichworten gesucht habe und da wurdest du halt eben ganz hoch gerankt. Und ja, und umso schöner, dass du heute auch im Podcast live dabei bist. Es freut mich sehr. Wolltest du, oder vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, weißt du noch, kannst du dich erinnern, was du werden wolltest, als du kleiner warst, also als du ein Kind warst?
Puh, ja gut, als ich ganz klein war, da hat man natürlich immer so diese klassischen Ideen, ne? Feuerwehrmann, sowas in die Richtung. Aber so ein richtiger Berufswunsch hat sich dann erst eigentlich bei mir so, beziehungsweise Erfinder, Professor, das war auch immer so total, was ich interessant fand. Also aber nicht diese Idee des rein Wissenschaftlichen, sondern irgendwas Neues zu entdecken und was zu kreieren, was Neues zu erschaffen, irgendwas Innovatives. Also ich glaube, irgendwas eher in die Richtung von Kreativität, das fand ich sehr spannend. Ja, und irgendwann später, so mit 12, 13, hatte ich dann den Wunsch, Fernsehmoderator zu werden plötzlich. Da habe ich dann so, ich fand dann so Figuren wie Stefan Raab oder so und total faszinierend. Genau, und ja, aber dann war nebenbei auch immer so dieses starke Interesse an Psychologie. Habe ich schon sehr früh, so mit, ja, mit 12 würde ich sagen, habe ich mich da schon sehr von angezogen gefühlt. Und ja, das habe ich dann irgendwann so, ich da meinen beruflichen Werdegang mit eingeschlagen. Ja.
Wahnsinn. Und das ist ja auch so gekommen. Also du hast deinen eigenen YouTube-Kanal, den wir auch in den Shownotes nochmal mit verlinken werden. Und ja, so ein bisschen Richtung TV, sage ich jetzt mal, geht's ja schon. Also ich finde es immer faszinierend und spannend. Also weil es gibt ja immer so zwei Möglichkeiten. Entweder man wird was komplett anderes oder man bleibt dann doch irgendwie so einer gewissen Linie oder Richtung treu. Und ich finde es spannend, wie früh man vielleicht auch als Kind schon weiß, welche Neigungen man hat und was man gerne machen möchte.
Ja,
Ja,
voll.
mega cool. Hattest du als Kind, also weil ich komme gerade drauf, weil du auf deinem Kanal ja auch mit Leinwandhellen ein bisschen spielst, also Filme auch einbeziehst, ja, also als Beispiele auch bringst, Charaktere in Filmen vor allem, wenn wir vielleicht nachher auch nochmal weiter drauf kommen. Hast du für dich einen Superhelden? Oder gibt es einen Superhelden deiner Kindheit oder heute? Ist es der gleiche oder?
Naja, ich finde halt diese Figur des Jokers unglaublich faszinierend, weil er so, nicht dieses Böse oder Psychopathische, was er hat, aber so seine Fähigkeit, mit Chaos umzugehen, irgendwie mit dem Chaos zu duellieren und ja, also so mit dem Chaos so ein bisschen zu leben, anstatt sich in die Ordnung reinzufliehen. Ne? Deswegen finde ich den sehr, sehr spannend. Aber auch so Charaktere wie Tyler Durden aus Fight Club beispielsweise, deswegen ist er der Name, es ist ja dieser Künstlername, Chris
Ja.
Durden, so. Idee des, dieses Alter Ego, was man in sich hat, so ein bisschen der Schatten, der dein Potenzial in sich bringt, aber es ist irgendwie auch das, wovor du Angst hast und das, wo eigentlich dann so ein bisschen deine Kraft liegt und dein kreatives Potenzial und das zurückzubringen, dieses Symbol der Transformation. Ich glaube, so diese Joker und Tyler Durden wären jetzt wahrscheinlich so die beiden, ja, so comichaften Cartoon-Figuren, in deren Richtung ich mich eher angezogen finde. Nicht so klassisch Superman oder
Ja,
Batman
es sind
oder
eher
so.
so die, also ich will jetzt gar nicht sagen, die Anti-Helden klingt jetzt gemein und ich meine das nicht negativ, aber es ist ja schon eher das andere Bild, die andere Seite, die da gezeichnet wird, gell?
Ja, also es ist schon beides auch. Es ist schon sehr stark dieses Anti-Helden-mäßige. Und tatsächlich denke ich so, dass im Fight Club so, also tatsächlich glaube ich, dass sich im Fight Club tatsächlich sehr unsichere Männer hin angezogen fühlen, weil das diese Idee ist, dieses. Ja, ich will dieses Potenzial irgendwie ausleben, diese Freiheit und so weiter. Und auch so diese Art von Spiritualität, wie sie da ge gezeigt wird in dem Film, ist so, alles muss untergehen, Selbstverbesserung ist Masturbation und wir müssen eigentlich so uns dem Chaos hingeben. Das ist schon sehr nihilistisch. Also es ist so eine Art, so Nihilismus, der dich befreien soll letztendlich. Aber ich meine, dazu fühle ich mich nicht hingezogen, würde ich jetzt per se sagen. Also ich bin da schon eher so der Lichtmensch eigentlich, der das nicht so nihilistisch sieht. Aber schon diese Idee von, wenn man sich überlegt, wir haben im Westen diese Prototype-Idee von Spiritualität, wo, ja, wo man sich irgendwelche Einhornwesen vorstellt, die Glitzerstaub pupsen können und so weiter. Und dann hat man die Idee, ich stelle mir einen Buddha ins Wohnzimmer und zünde mir Räucherkerzchen an und meditiere ganz viel und dann werde ich irgendwann erleuchtet. Und ich finde die konträre Idee sehr gut, dass es sowas gibt wie ein Schatten, sowas gibt wie Teile, die stößt du von dir ab und die projizierst du ins Außen und dann triggert dich das. Und du hast diese Persona von Spiritualität, aber eigentlich hast du auch in dir so ein bisschen das Böse. Und
Ja.
daraus eine Ganzheit zu bringen, das meine ich mit dieser Transformation. So, also Jung sagt ja mal, ich bin lieber ganz als gut. Ja. Und das ist so die Idee, die mich da, denke ich, sehr, in der ich sehr, sehr viel praktischen Wert vor allem sehe.
Ja.
Persönlichkeit, wenn man wirklich in die Tiefe auch möchte. Ja. Was mir geholfen hat, mich sehr zu verändern, würde ich sagen, und mich deutlich freier und zufriedener in meinem Leben gemacht haben.
Ja, wow, also wir sind jetzt hier schon, glaube ich, gerade an einem kurzen Segway, weil es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir weitermachen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar auf deinen Claim mal zurückgehen. Du sagst ja nämlich auch auf deinem YouTube-Kanal, let authenticity make the noise. Also dir ist es ja schon wichtig, oder magst du mal erzählen, beschreiben, wie du diesen Satz für dich verstehst und wie er von dir gemeint ist?
Naja, so der klassische Satz ist ja, let success make the noise. Also das ist die Idee, lass Taten und Resultate sprechen. Die Frage ist aber, wenn ich mir ein Resultat oder ein Ziel setze, was ist das Motiv, das das Ziel antreibt? Ne, ich kann zum Ziel haben, also ich habe auch beispielsweise Freunde, die machen sehr, sehr gutes Geld und pflegen einen sehr, sehr gehobenen Lifestyle. Ne? Aber das ist nicht so, dass dieses Materielle und Statushafte und Oberflächliche, das ist nicht direkt das, was mich, würde ich sagen, antreibt oder so ein bisschen inspiriert, weil für mich erstmal das Wichtige ist, von welchem Ort kommt das im Inneren. Ich denke, viele Leute, die diesen Erfolg anstreben und dieses, ja, und dann diese Persona kreieren, die sehr, sehr cool aussieht oder sehr, sehr viel Anerkennung dann erhält, da ist die Frage, ist das wirklich etwas, und da kommt der Punkt, Authentisches und etwas aus Inspiration, etwas, was also intrinsisch motiviert ist, oder ist es so diese Idee von, ich habe eine Unsicherheit in mir, ich habe einen Selbstwertmakel in mir. Ich weiß auch gar nicht genau, wer ich bin, aber ich schaue auf das Skript der Gesellschaft und versuche das zu kopieren und imitieren und diesem Modell nachzuleben, das mir vorgegeben wird. Und dann lasse ich zwar Success make the noise, also ich lasse meinen Erfolg sozusagen für mich sprechen, aber die Frage ist, bin das dann wirklich ich? Oder mache ich am Ende die Erfahrung, okay, mir fehlt jetzt noch was ganz Wichtiges, sowas wie Fülle neben meinem Reichtum oder neben meinem Erfolg oder neben dem Ganzen, was ich mir irgendwie akkumuliert habe, diese Ego-Persönlichkeit. Und da ist diese Idee von Let Authenticity Make the Noise für mich, erstmal ins Innen zu schauen, ja, und dann eben auch den Schatten zu konfrontieren, zu gucken, was sind meine inneren Kindwunden, was sind meine verdrängten Inhalte, wer bin ich eigentlich wirklich und was ist ein Weg mit Herz und was ist ein Weg, so, und dieses Innen nach außen leben, der mich auch wirklich anspricht, der mich wirklich inspiriert. Und dann muss das materiellen Erfolg nicht ausschließen. Aber dann kommt es von einem anderen Ort. Ne? Dann kann das beides kombiniert werden. Und wenn ich wählen müsste zwischen ganz, ganz viel, was weiß ich, Geld und Anerkennung und Prestige und so weiter, oder einem Leben mit Integrität und einem Leben mit, das für mich im Inneren authentisch anfühlt, wo ich sagen kann, oh, dafür schlägt mein Herz für dieses Projekt, dann würde ich auf jeden Fall Letzteres nehmen. Und das ist diese Idee davon.
So schön, so cool. Ja, also ganz viel Schönes in dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Und genau darum geht es ja auch bei Inside Yourself ein bisschen. Also es ist ja, oder was heißt ein bisschen, es geht genau in die Richtung einfach, ne? Dass wir von innen heraus uns erstmal selber kennenlernen und entdecken und verstehen, wer wir eigentlich sind. Denn ich glaube auch, also es gibt ja so zwei Aspekte. Du hast ja gerade schon gesagt, einmal das gesellschaftliche Ideal, was es vielleicht so gibt, oder dieses Klischee oder die Rolle, in die wir so ein bisschen auch ja rein erzogen werden, reinwachsen, was wir auch von außen gespiegelt bekommen, je nachdem, in welchem Teil der Welt wir aufwachsen. Und dann aber ja auch vielleicht das eigene Ideal, was wir von uns selber haben, also wie wir gerne wären, sicherlich auch eingefärbt durch die gesellschaftliche Wahrnehmung. Genau, aber dann vielleicht entspricht es gar nicht dem oder der, die wir eigentlich sind. Und das ist sehr spannend. Und da gehst du quasi sehr tief rein mit deinen Klienten dann, das zu entdecken, das zu enthüllen.
Genau, unter anderem. Also das ist sehr ziemlich treffend, das, was ich versuche und umsetze mit meinen Klienten. Ja.
Wahnsinn. Ja.
Spannend ist halt, es fängt halt immer, also so die Idee auch, selbst wenn man sich überlegt, naja, was ist authentisch für mich? Was ist meine Lebensaufgabe, mein Life-Purpose, mein Seelenplan? Das wird ja auch ganz viel gesellt, ganz viel verkauft und vermarktet. Gerade so im Esoterik, im Spiritualitätsbereich, ne? Finde deine Lebensaufgabe oder folge deinem Herzen. Und was sich aber hier auch zeigt, und das ist halt ein Punkt, den ich unglaublich wichtig finde, ist, dass dieses wirklich zu deinem Herzen kommen, zu dieser Lebensaufgabe kommen, das ist etwas, das ist nicht so, das machst du nicht mit dem Kopf aus, das ist auch kein cooler Aufkleber auf deinem Kühlschrank, sondern es ist etwas, das du wirklich in dir ausgraben und bergen musst. Und um es zu bergen, musst du erstmal so ein bisschen an dieses ganze verdrängte Material hin. Also so, ja, das, was du vielleicht alles in deiner Kindheit erfahren hast. Oder das, was, wie gesagt, diesen Schatten der Gesellschaft auch. Ne? Weil einerseits in der Gesellschaft, wir haben diese Ordnung. Ne? Also es ist so ein bisschen diese Sicherheit, diesen extremen Luxus und Überfluss, der uns umgibt. Aber jede Form von Ordnung hat auch dieses tyrannische, unterdrückerische Element auf der einen Seite. Und das ist die Idee, alles, was bei mir sozusagen unterdrückt wird, wo mir suggeriert wird, das darf ich nicht ausleben, das darf nicht da sein, diese ganzen Glaubenssätze und so weiter. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass die angeschaut werden, diese ganzen Schattenmaterialien und inneren Prägungen und Verletzungen. Und dann ist es wie so diese Lebensaufgabe, die steigt nach oben. So, das ist was sehr, 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 sehr Feines. Und das ganze Grobe, Schlammhafte muss erstmal so ein bisschen weggeschaufelt und gebaggert werden. Und dann steigt es so natürlich nach oben. Ne? Und das ist diese Idee von, also da möchte ich Leute so in so eine innere Freiheit reinführen, ein Stück mehr, beziehungsweise sie auf einen Weg schicken, wo sie das mehr und mehr für sich erarbeiten kann, weil die Coachings haben ja auch so eine Art Nachwirkprozess, würde ich sagen. Ja, also es ist nicht so, dass mit dem Coaching getan ist, sondern dann ist eigentlich erst so die Phase, wo das integriert wird und die Ideen und die Inhalte können so ein bisschen fruchten und gedeihen. Und in diese Richtung möchte man sich sozusagen dann, das ist so dieses Idee, ein bisschen hört sich auch utopisch an, aber dieses Ideal von einem authentischen Selbstausdruck, der dann da, und das ist, ja, denke ich, was wir uns alle im Innersten am meisten wünschen in Wahrheit.
Ja, ja. Ja klar, weil also ich gehe da 100% mit. Und es ist nichts leider, was man so schnell für sich entdeckt. Also je nachdem, wie früh man vielleicht im Leben damit anfängt. Aber häufig ist es ja doch so, dass man ja sich doch von der Meinung anderer leiten lässt oder vielleicht auch von der eigenen Vorstellung, die man mal hatte, wie man sich die nächsten 5 oder 10 oder 20 Jahre vorgestellt hat. Wobei, ja, heute dreht sich die Welt halt auch einfach viel schneller. Und ich glaube, durch all die Veränderungen, die durchs Außen auf uns einwirken, sind in meiner Wahrnehmung auch diese Langfristpläne etwas weniger geworden oder kürzer geworden. Ja, also wir müssen, ohne diese Flexibilität können wir auch gar nicht mehr überleben. Ich meine, gerade jetzt in der Zeit merkt man das ganz stark. Ja.
Beziehungsweise, ja, also ich sehe den Punkt absolut. Aber ich denke mir auch, vor allem dieses Schwunghafte, was diese Zeit mitbringt, diese Schnelllebigkeit, so dieser technologische Wandel, der gesellschaftliche Wandel, so, es passiert so viel, so viel, so viel. Und ich finde, genau deswegen brauchen wir jetzt mehr als zuvor, ne, jeder einzelne eine langfristige Vision. Weil was ich spüre, es gibt einfach so eine Geerdetheit. Es ist wie so dieses Rückgrat und egal wie der Wind im Außen weht, du hast für dich so deinen Kompass und du weißt, okay, selbst wenn der Strom jetzt in die Richtung geht, ich gehe auf meinen Weg, selbst wenn das hier passiert, ich bleibe auf meinem Weg. Und das ist ja so ein bisschen, stell dir vor, du hast nur ein Einjahresziel und dann passiert so viel, dann ist es, oh, oder 3 Jahresziele, dann ist es, oh, ist das jetzt, macht das noch Sinn und so weiter. Wenn du dein Ziel hast für die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre, das ist ein, ja, das ist so eine ganz andere Ruhe, was damit kommt.
Nee, da bin ich auch komplett bei dir, da habe ich mich vielleicht auch gerade ein bisschen unglücklich ausgedrückt, denn was ich nur meine, ist vielleicht, dass dieser, also dass wir darin nicht starr werden. Aber so wie wir es uns vorstellen, sondern dass wir halt uns dann eine Flexibilität beibehalten. Also es ist definitiv, gehe ich mit dir mit, also dass man eine Vorstellung hat, wer möchte ich im Leben sein, wo, wenn ich zurückschaue, wie möchte ich über mich selber denken, was möchte ich von mir halten, wenn ich mit 80, 90 in den Spiegel schaue, wie möchte ich mich fühlen vor allem. Also, weil es ist ja nicht nur das Äußerliche, wie du es auch gerade beschrieben hast, sondern es geht ja im Grunde darum, wie geht es mir damit? Weil ich glaube, wir sind heute so busy, busy mit all unseren Aufgaben und können am Ende des Tages sagen, puh, ich habe unfassbar viel gemacht, aber wie fühle ich mich denn damit? Und hat mich das meinem Ziel, was du auch gerade gesagt hast, hat mich das dem näher gebracht?
Ja.
Voll. Oder hat es mich davon entfernt, weil ich so vielen Alltagspflichten nachgekommen bin, die mich, natürlich, also wir müssen alle irgendwie mal eine Steuererklärung vielleicht machen oder auch mal einkaufen gehen und den Müll rausbringen. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, auch unseren Träumen oder Ideen oder was auch immer es ist, was uns erfüllt, nachzugehen. Und das muss ja gar nicht so super Großes sein. Ich glaube, das Wort Vision erschreckt halt auch viele Menschen, ne? Also zumindest in meinem Umfeld nehme ich das manchmal wahr, dass man so denkt, und das dann wird so wahrgenommen wie, hu, das ist so esoterisch oder so spirituell und müssen wir jetzt alle eine genau, müssen wir das jetzt alle haben und oh Gott, was ist, wenn ich keine habe? Und
ja, das wirkt erstmal so ein bisschen so, also, oh, ich bin so einzigartig, was Besonderes und das ist ein bisschen was Narzisstisches, das ist meine Vision und mein Weg, aber gleichzeitig fühlen wir uns von jedem Kinohelden angezogen, der sowas lebt und es ist faszinierend und begeistert, aber wir haben diesen kulturellen Schatten, der sagt, du darfst es nicht haben, dann bist du gleich, sei mal nicht so besonders und so weiter, ne? Ja. Das, ich meine, eigentlich ist es so, wenn du wirklich eine Vision hast, also eine echte, ne? Nicht so diese Idee von, oh, du machst eine Vision, um dir so ein bisschen diese Front aufzubauen, sondern du nimmst es wirklich ernst, dann zwingt dich die Vision, extrem bescheiden zu werden. So, weil das ist verdammt harte Arbeit und dieses Ich-Ideal, wenn das so die Idee von, wie sieht denn mein bestes Selbst aus? Wenn das mal steht, wenn das irgendwie klar ist, dann ist es so, entweder ich handle in die Richtung und ich folge dieser Faszination, die davon ausgeht, oder dieses Ding richtet mich und scheint auf meine ganzen Komplexe und Mäkel und Zukurzkommnisse, schaut auf mich runter und sagt mir, warum machst du nicht mehr? Und ne? So diese Idee, also es hat schon was sehr, sehr bescheiden Machendes. So nicht gar nicht so dieses Arrogante, ne, wenn man nur sagt und schön redet und dann handelt man nicht in die Richtung, da steckt nichts dahinter, dann ist es problematisch und dann hat man diese Paralyse, was davon auch kommt. Aber wenn die Vision, wenn man wirklich damit sein Unbewusstes programmiert, ne, wenn man das wirklich so zum zentralen Lebensprinzip für sich macht, sage ich einfach mal, ne, dann ist es so, ja, wie gesagt, das gibt eine andere Geerdetheit, Ruhe und auch Bescheidenheit, würde ich sagen. Mhm. Ja. Weil du merkst, sonst komme ich nicht weiter. Ne, ja. Weil dieses, ich bin so besonders, diese Anspruchshaltung, ich hab alles verdient und sofort und jetzt und gleich und so weiter und ich bin ja schon so kompetent und alles Mögliche. Und so wie die Arroganz, was da auch so ein bisschen mit drin steckt, die muss konfrontiert werden, damit so eine Vision überhaupt auch fruchten kann. Und das ist von außen, sieht das, vielleicht kommt das so rüber, wenn man das so Mainstream, ESO-mäßig von außen betrachtet. Und da gibt es bestimmt viele Charaktere, die das so ein schönes Vision Board sich machen und das war's dann auch schon. Aber wenn man das ernst nimmt, dann da ist unglaublich viel Potenzial drin.
Ja, absolut, absolut. Und du hast jetzt auch schon mehrfach angesprochen, das Thema Schatten integrieren. Mhm. Das ist sicherlich nicht das, was man, oder aus meinem Verständnis nicht das, womit man direkt anfängt, weil du hast ja auch davon gesprochen, man geht erstmal vielleicht auch in die Vergangenheit zurück und schaut erstmal so auf das Leben zurück. Also hol uns mal ab, wie nähere ich mich denn dem Thema an? Wie arbeitest du mit deinen Klienten und wie schafft man es dann am Ende, auch wirklich seinem Schatten zu begegnen? Und wenn man ihm begegnet, was macht man dann?
Naja, Schatten heißt, ist ja, die Idee von Schatten ist ja nicht sowas wie was Schlechtes oder Böses oder so. Das ist es meistens schon, weil wir von uns denken, wir sind diese guten Menschen. Und wir sind so einfach toll und die anderen sind immer die Bösen, die werden dämonisiert. Ne? Die Idee von Schatten ist Gegensätzlichkeit. Also das Gegenteil von meiner Ego-Struktur. Das zu konfrontieren und das mit reinzubringen. Und wenn du sagst, oder wenn ich gesagt habe, dieses zurück in die Vergangenheit gehen, das ist Schattenmaterial. Alles, was diese Kindheitswunden, man könnte sagen, Schattenarbeit ist auch der Überbegriff von innerer Kindarbeit, aber nicht nur innere Kindarbeit, es ist noch mehr dahinter. Stell dir vor, du hast zum Beispiel, du erlebst irgendwas, wo du dich sehr verletzlich machst als Kind. Aber deine Eltern sehen deine Gefühle nicht. Du wirst einfach nicht wahrgenommen. Und es ist so dieses ultra schmerzhafte Gefühl, so dieses, ich bin allein. Ich habe zwar Bedürfnisse und Wünsche, aber ich lerne, dass ich nicht gesehen werde. Und dann ist so diese Idee, ich habe so zwei Möglichkeiten, das zu kompensieren. Die erste ist, ich versuche mich extrem gut in andere Menschen hineinzuversetzen, weil dann kann ich antizipieren, wenn ich was falsch mache. Ich kann mich super gut anpassen. Das ist diese Kontrolle. Das andere ist, ich merke so, okay, ich werde hier nicht gesehen, Liebe ist eine mangelnde Ressource, Intimität und so weiter gibt's nicht. Ja, ich muss aufpassen, ich richte meine ganze Aufmerksamkeit nur auf mich. Und ich gehe sehr ins Ego rein. Und dann läuft man so ein bisschen durchs Leben und hat dieses leicht so, ja, narzisstische vielleicht. Oder es kommt auch was, ein bisschen was Arrogantes. Es ist auch so ein bisschen, man hat dem Leben gegenüber eher was, ich benutze, ich sehe alles als ein Objekt, das ich für mich benutze. Ne, weil ich auch benutze, so nicht als Mensch irgendwie wahrgenommen werde, so ich habe diese Idee von, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu kurz komme sozusagen. Und der Schatten darin wäre sozusagen, dass in dir immer noch der Wunsch ist, dass du dich eigentlich verbunden fühlen möchtest, dass du eigentlich verletzlich sein darfst, dass du eigentlich sehr verletzlich bist, aber du spielst jetzt diesen Charakter von, ich bin erst sehr unabhängig und ich bin sehr egoistisch und ich bin so stark und das ist dieses Kompensierende. Und der Schatten, den es integrieren wäre, nein, du bist eigentlich sehr abhängig und du willst eigentlich abhängig sein dürfen, aber du hast Angst, dass du wieder nicht gesehen wirst und wieder verletzt wirst. Und das trägt sich dann auch in Beziehungen raus. Und die Idee ist ja auch, wenn ich sowas ausagiere, so eine Persona oder so eine Identität von mir und ich kenne mich nicht anders, dann beeinflusst das auch alle meine Lebensentscheidungen. Die Art und Weise, wie ich denke, die Art und Weise, wie ich fühle, die Art und Weise, wie ich erlebe, die gesamte Interpretationsstruktur meines Lebens. Und dann ist es so ein bisschen, man hat das Gefühl, irgendwas fehlt hier. Irgendwas läuft gerade nicht in Kongruenz mit meinem Innersten. Irgendwas stimmt mit mir oder hier nicht. Ne? So. Aber trotzdem weiß man es einfach nicht besser. Und da hat halt Jung gesagt, bis man das Unbewusste nicht bewusst macht, wird es dein Leben steuern, du wirst es Schicksal nennen. Das sind diese Muster und Selbstsabotageprogramme, die sich immer wieder ausagieren. Ich gerate immer wieder an denselben Partner. Ich versuche immer wieder so das Innere, was immer wieder den Glaubenssatz bestätigt, oder das Innere, was versucht, in demselben Partner, der derselben Situation ähnelt, jetzt Heilung zu finden oder endlich Versöhnung zu finden. Aber es klappt nie, weil ich nicht weiß, was das eigentliche Thema ist, sozusagen. Und das ist sozusagen der Schatten. Und wenn du dann fragst, wie findet man da den Einstieg, ist es ganz einfach. Also die Idee ist ja, und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema holistische Gesundheit oder auf die Idee so des Körpers ja auch. Wenn in unserem Leben passieren unweigerlich immer irgendwelche Krisen und Herausforderungen. Irgendwas triggert uns sowieso immer. Irgendwas ärgert uns, irritiert uns, sorgt dafür, dass wir negative Emotionen fühlen, dass wir überreagieren und so weiter und so weiter. Und man könnte das beschreiben, als das eine Form von Reibung, die stattfindet. Was wir meisten machen, ist, wir erzeugen die Reibung im Außen. Wir gehen so in den Verstand, in so eine Geschichte. Und dann analysieren wir alles. Wir fragen uns, warum passiert mir das? Warum gerade ich immer wieder in solchen Muster? Oh, das ist so schlimm. Vielleicht selbst bemitleiden wir uns auch ein bisschen an manchen Punkten oder geraten in diese Opferidentität. Und es hat dann so was leicht auch Masochistisches. Wir quälen uns dann mit diesen Gedanken. Aber es ist so eine Geschichte, die wir konstruieren. Und zwar aus dem Grund, weil wir gelernt haben, über den Verstand zu leben. Ne? So alles so in diese Geschichte zu formen. Weil eine Geschichte gibt uns Halt. Eine Geschichte gibt uns das Gefühl von Kontrolle, uns zu verstehen. Wir haben dann zwar das Gefühl von Kontrolle, aber gleichzeitig sind wir dann vielleicht ängstlich oder kommen nicht an unser Potenzial oder depressiv oder wie auch immer. Ne? Und dann wäre die Idee, diese Reibung im Außen, diese schlechte Geschichte, sich zu fragen, anstatt, warum passiert mir das? Was passiert da gerade? Warum passiert das nicht? Zu fragen, wo in meinem Körper passiert das? Das heißt, ich bringe die Reibung von außen nach innen auf meinen Körper. Und das sind wie diese Trigger. Und da fühle ich rein. Und diese Trigger, diese Empfindungen. Und das ist ein Punkt, der Körper ist unglaublich intelligent. Und wir haben den Körper so ein bisschen, das ist dieser kartesianische Dualismus, diese Idee von, ja, der Körper ist wie auch diese Maschine. Ich habe halt Empfindungen, aber das ist so, man kann es so physiologisch reduzieren auf so ganz simple Prozesse. Das sind halt Hormone und irgendwelche Nervenbahnen, aber da ist keine wirkliche Intelligenz drin. Weil die Wahrheit ist, wenn du reingehst und rein fühlst, das ist wie so ein kleines Mikrouniversum. Und was ich mit meinen Klienten häufig mache, ist, wir entdecken da wirklich Persönlichkeitsteile. Das können kleine Figuren sein, manchmal sind es auch nur Formen oder Farben, aber du sprichst da rein und es kommt eine Stimme raus und die Stimme spricht mit dir. Und meistens ist es so die oberflächliche Schutzstimme irgendwie, das ist so dieses, nein, wir dürfen das nicht machen, ich muss mich davor schützen oder so. Und wenn man so fragt, warum handelst du eigentlich so? Und dann ist immer irgendwas, ich muss für irgendwas schützen. Und dann ist die Frage, was wäre denn, naja, wenn du aufhörst, dich schützen zu würden, das war jetzt kein Deutsch, wenn du aufhören würdest, dich zu schützen. Was hast du Angst, würde dann passieren? Und dann kommen manchmal Gefühle hoch. Ne? Und das sind dann so die eigentlichen Gefühle, die sonst abgedeckt werden, die gut verdrängt sind, die dahinter stehen. Und wenn die angeschaut werden dürfen, ja, wenn die integriert werden dürfen, zurückgebracht werden dürfen, dann erscheint die Welt wieder ein Stück weit sicherer. Also so wie ich bin, ich darf ich selbst sein und die Welt bleibt trotzdem sicherer. Ich muss nicht mich anpassen, um mich sicher zu fühlen. Und so jetzt ein bisschen holzschnittartig natürlich und schnell zusammengefasst. Aber wir finden den Zugang immer in den persönlichen Krisen und Triggern, um das kurz zu machen.
Ja, und zugleich scheint es ja auch sehr, also je nachdem, was eben der identifizierte Schatten ist, auch schwierig zu sein, den erstmal anzunehmen oder zuzulassen und das Gute, wie du gerade gesagt hast, darin zu sehen. Weil wir ja vielleicht ein ideales Bild haben oder von außen immer wieder gespiegelt bekommen, das ist nicht okay, wenn du so bist. Wie mache ich das? Weil dann stehe ich ja so zwischen zwei Fronten in dem Moment. Wie kann man damit ja Frieden schließen oder sich dem annähern?
Also erstmal ist es so, der Grund, warum Schatten nicht integriert ist, sind eigentlich so drei verschiedene Gründe. Und der erste ist, den du genannt hast. Es ist ein bisschen, ich kann das nicht annehmen, ich will das nicht akzeptieren, dass das passiert ist. Ich will diesen Fakt von mir nicht anerkennen. Ne? In meiner Erfahrung mit der Arbeit, häufig ist das so, dass dieser Widerstand drin ist, aber wenn die Leute so diesen moralischen Aufwand nehmen und die sind bereit, das zu machen, dann können sie diesen Ekel oder dieses Ablehnende und diesen Widerstand, mit dem kann man sich aussöhnen. Ja? Das Hauptproblem ist eher, dass man sich dieser Thematik gar nicht bewusst ist. Das verhindert in der Regel immer, dass so ein Schatten integriert wird. Und das Zweite, weil man nicht weiß, wie es geht oder weil man nicht irgendwie kein Rahmen hat, kein Setting hat, man okay, das ist wichtig, aber ich habe keine Ahnung, was soll ich euch machen. So, ich weiß jetzt das Thema, so what? Und jetzt?
Ne? Ja, nehmen wir mal wollen wir mal ein Beispiel nehmen? Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Können wir auch schon wieder machen. Ich habe nur gerade gedacht, um das nicht so abstrakt zu lassen, wir können ja mal ein Schattenbeispiel vielleicht nehmen und das daran zeigen oder kurz verdeutlichen, wenn man sagt, irgendwie, weiß nicht, jemand ist vielleicht immer sehr, sehr wütend und bricht sehr, sehr schnell aus also fühlt auch so eine gewisse Aggressivität vielleicht. Und sagt aber, so darf ich mich ja gar nicht verhalten. Ich kann das nicht sagen, so darf ich mit anderen nicht reden oder geschweige denn irgendwie das physisch äußern.
Ja, also so die Idee dann, dass die Wut, die ja irgendwie so das Thema ist, aber dann ist nochmal das Thema, dass man dem auch noch Widerstand weiß. Meinst du das?
Na, ich meine vor allem, also wie kriege ich das dann, also wie sehe ich das Gute in der Wut? Also wie schaffe ich für mich was Positives zu erkennen, dass ich auch integrieren kann und ausleben kann dann, sodass ich trotzdem nicht das Gefühl habe, dass ich dadurch irgendwie ausgegrenzt werde oder nicht okay bin.
Ja.
Sei es jetzt durch meine eigene Wahrnehmung und Bewertung oder durch andere?
Das ist eine gute Frage und das ist eine sehr wichtige Frage, weil das zu verstehen öffnet tatsächlich dieses Thema wirklich. Weil sonst ist es so, ja, heißt es, ich soll mich damit abfinden, es einfach akzeptieren oder das ist doch einfach destruktiv, ist doch offensichtlich, dass das schlecht ist, so ist doch nichts Gutes. Die Idee ist aber, ist so ein bisschen, die Haltung, die wir zur Wut haben, entscheidet, wie die Wut sich verhält. Ne? Also ein bisschen, wenn wir was Ablehnendes haben, wir sehen die Wut nur als was Schlechtes. Es ist ein bisschen, warum bin ich jetzt wieder wütend geworden? Wir verurteilen das. Wir wollen die Wut auch wegmachen. So ein bisschen, ich mache jetzt irgendwie schreien in Kissen oder ich mache jetzt irgendwelche Meditationstechniken. Aber mein Mindset dabei ist, meine Haltung ist so, ja, um das wegzumachen, um die Wut abzulehnen. Die Wut fühlt sich schon abgelehnt und deswegen besetzt sie dich. Ne? Weil die Wut in dir abgelehnt ist, hast du diesen Wutausbruch. Wut, wenn sie integriert ist, und das ist die Idee, dass jeder Schatten hält auch Gold, Wut, wenn sie integriert ist, hat sowas wie, du hättest das Potenzial zur Zerstörung. Wut, die integriert ist, ist so die Idee, du bist gefährlich, du bist ein gefährlicher Mensch. Du könntest, wenn du wolltest, hättest du die Möglichkeit, um dich zu schlagen, alles kaputt zu hauen, wie auch immer. Aber die Idee ist, du entscheidest dich dafür, es nicht zu tun. Das ist so ein bisschen das, und das ist die Idee von, das ist die Definition von Charakterstärke. Charakterstärke ist, ich habe das Potenzial, alles zu zerstören, aber ich agiere es einfach nicht blind aus. Es ist in mir heilvoll gebunden sozusagen. Und wenn ich dann sehe, die Wut in diesem Überreagieren, alles in uns hat eine positive Absicht. Es gibt nicht sowas wie in uns ein Teil, der irgendwie einfach nur böse ist. Ja, so sowas wie sowas Dämonisches, so ein Fremdkörper in uns oder so. Das ist so eine, da habe ich eine sehr ressourcenorientierte Haltung, wo ich sage, wir müssen erstmal rausfinden, was ist die positive Absicht in der Wut. Und gerade Wut ist häufig, aber nicht immer, ein Thema, wo man irgendwo lange Zeit in etwas frustriert worden ist oder immer wieder das Gefühl hat, dass persönliche Grenzen überfahren werden und so ein bisschen bei einem selbst der Selbstrespekt fehlt, integrierte Wut ist Selbstbehauptung. Integrierte Wut ist Dominanz. Integrierte Wut ist selbstsicheres Auftreten. Es ist so eine Ausstrahlung von ich habe Grenzen. So ein bisschen die Idee von einem Kickboxer oder von einem Martial Arts Kämpfer, der nicht kämpfen muss, weil jeder weiß, er könnte mich zusammenhauen. Und das ist einfach in ihm drin. Ne? Und das gibt ihm eine gewisse Stärke und einen gewissen Blick in die Augen. Und man merkt, dass die Gesichtszüge von Leuten werden anders, die Wut integrieren. Man hat irgendwas Festeres im Gesicht so ein bisschen. Es gibt einem eine andere Entschlossenheit. Das ist diese Kraft, die sonst fehlt, weil wir sie negativ besetzen. Und wenn wir das verstehen und dann mit der Wut beispielsweise sprechen, also das ist wirklich sehr so, das ist eine Möglichkeit, das sehr dialogisch zu machen, indem man in einem inneren, imaginativen Prozess wirklich mit der Wut spricht. Und dann nimmt sie vielleicht die Form erstmal eines Teufels an. Und dann geht es erstmal darum, wie fühle ich mich in Bezug auf die Wut? Und dann ist es vielleicht, ja, ich habe Angst vor der Wut oder ich will die Wut wegmachen beispielsweise. Und dann ist die Idee, okay, was in mir hat Angst vor der Wut? Was in mir will die Wut wegmachen? Und dann sehen wir, ich bin gerade nicht in meinem höheren Selbst. Mein höheres Selbst würde die Wut nicht wegmachen wollen. Mein höheres Selbst würde die Wut nicht, keine Angst vor der Wut haben, weil mein höheres Selbst viel größer, weiter einschließender und weiser ist. Dann also dann ist es so, wo ist der Teil in mir, der Angst vor der Wut hat? Okay, da ist der Teil, ich habe hier Angst vor der Wut. Dann schaue ich, okay, wie fühle ich mich in Bezug auf diesen Teil, der Angst vor der Wut hat? Dann rede ich mit ihm, warum machst du dir Sorgen und so? Und dann ein bisschen ist die Idee, ihm da sehr viel Liebe zu geben, ihm sehr Mitgefühl zu geben, ihm Ruhe zu geben, dass er auf die Seite treten kann. Und dann kann man der Wut so ein bisschen aus einer offeneren, freieren Haltung begegnen, aus dieser höheren Selbsthaltung. Ne? So, es ist ein bisschen so ein klares Bewusstsein, dass in sich kein Teil ist. Also der Teil, der kein Teil ist, das ist ein bisschen dein höheres Selbst, müsste ich sagen. Und dann schaust du aus dieser Haltung, die jetzt offener ist und neugieriger ist, ne, ist wirklich so eine, du brauchst eine Neugier, was ist mit mir? Dann schaust du es auf diesen Teufel und plötzlich siehst du in deiner Imagination, ist der Teufel gar kein Teufel mehr, sondern plötzlich irgendwas Kleineres und Handhabbareres. Weil deine
also ein Bruder, der dich schützt oder so.
Genau, sowas, ne? Weil deine Haltung jetzt auch eine andere ist, deine Perspektive. So, jetzt haben wir überhaupt den Zugang. Weil jetzt ist es so die Idee, ich bin auch überhaupt offen und neugierig. Was ist meine Wut? Und dann kannst du Fragen stellen. Was ist deine Aufgabe? Welche Funktion erfüllst du? Welche Rolle? Wie lange gibt es dich schon? Wie alt denkst du, dass ich bin? Wut denkt häufig, du bist noch 10 Jahre alt und dann bist du aber schon 20, 30, 40 und du handelst immer noch wie 10. Und dann will man das updaten ein bisschen mit sich und eine Beziehung aufbauen. Ne? Das ist wirklich, man behandelt die Wut in sich wie einen Menschen. Weil wenn ein Kind wütend ist, dann würdest du jetzt auch nicht sagen, boah, dieses Kind ist nur schlecht. Sondern du würdest versuchen, eine Beziehung aufzubauen, um es zu erreichen. Und von dort aus, wenn sich die Wut dann das Kind angenommen fühlt, dann ist sie auch offen zur Kooperation sozusagen. Und dann kannst du dir entweder zeigen, was steht dahinter, was ist sozusagen der Grund, warum ich immer überreagiere oder diese Wutattacken beispielsweise habe. Das ist die eine Seite. Oder die Wut fühlt sich dann einfach nur dadurch, dass sie sich verstanden fühlt, dass die Beziehung da ist, mit dir verbunden. Und das ist eine ganz wichtige Idee. Du kannst einem Menschen nur wehtun, wenn du dich nicht verbunden mit ihm fühlst. Ja, so, das ist, wenn du vor jemanden hast und der will dich was umbringen oder dir wehtun oder so weiter, aber du würdest dem jetzt eine Umarmung geben oder würdest irgendwie schaffen, sein Herz für dich zu öffnen. Er könnte es nicht tun. Es wäre für ihn unmöglich, weil dir zu schaden wäre, sich zu schaden. Und das ist so eine ganz normale Form von Moral, die entsteht im Inneren. Das ist keine logische Kopfmoral, wo man so nach, was ich, Immanuel Kant oder sowas denkt, was ist die Maxime meines Handelns, sondern es ist halt einfach eine Moral, die auf einer Verbundenheit beruht. Ne? Und diese Idee entsteht dann auch. Die Wut fühlt sich dir jetzt verbunden. Und weil die Wut sich verbunden fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach ein Ausbruch kommt, der dir schadet, niedriger, weil sie sich mit dir connected fühlt. Wenn sie aber getrennt ist, dann ist es so ein bisschen, okay, ich werde zurückgewiesen, ich bin allein, so. Aber ich habe eine wichtige Aufgabe, ich mache hier, was ich will. Und das ist das Unintegrierte, das Überflutende, das, wo man sich, diese Unfreiheit. Und das, was ich versuche mit meinen Klienten zu erzeugen, ist eine neue Form von Freiheit.
Mhm. Ja. Auch durch eine gewisse Art von Kontrolle, die man dadurch ja dann auch gewinnt. Also, ja. Ja. Weil ich entscheide dann, also du hast gerade angesprochen, ich bin so das höhere Bewusstsein oder der, so der, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Anstandsmensch oder, ne, es klingt, ist wahrscheinlich auch nicht richtig ausgedrückt, aber ich bin der, es gibt ja dieses Prinzip, musste ich gerade dran denken, vom inneren Team von Friedemann Schulz von Thun, der ja auch sagt, es gibt verschiedene Anteile und klar, in gewissen Situationen haben unterschiedliche Anteile gerade ihre Hauptrolle.
Ja.
Aber wenn irgendwie gewisse Anteile immer wieder unterdrückt werden, dann ja, dann werden die halt ungeduldig und dann werden die lauter und dann machen die was mit mir. Dann fangen die vielleicht an, im Hintergrund das Theaterstück zu ja irgendwie zu stören und kaputt zu machen.
Ja, ne? Ja. Absolut. Also auch wenn du das gerade auch Ähnliches findet man ja auch in der beispielsweise Schematherapie oder Ego-State-Therapie oder Gestalttherapie beispielsweise. Dieses Rahmenkonzept, das ich hier so ein bisschen gerade nachgezeichnet habe. Das findet man im System der inneren Familie so, aus der systemischen Therapie. Und das ist dieses System der inneren Familie ist ein Zusammenschluss aus, ja, man könnte fast sagen, ja, so diese Subpersönlichkeitsmodellen, so Psychosynthese nach Robert Assagioli, aber auch so tiefenpsychologischen Fundus von Wissen und eben Schematherapie. Aber wieso ich eben jetzt nicht bewusst vom Erwachsenen-Ich, ne, weil du hast zum Beispiel in der Schematherapie das erwachsene Ich, das dann zum Kind geht. Wieso ich das extra nicht gemacht habe, ist, weil dieses Selbst ist wie eine, ich gehe wirklich davon aus, und das ist das, was ich selbst für mich erfahre und lebe, und es ist eine andere Ressource. Nein, es ist das spirituelle Zentrum deiner Psyche, dieses Selbst. Mhm. Und wenn du kannst auch mit dem erwachsenen Ich hergehen, aber es ist nicht dieselbe Power. Dieses Selbst, dieses klare Bewusstsein, das ist ein bisschen das Licht, das den Schatten natürlich ausscheint, weil es Liebe ist, weil es Weisheit ist, weil das in sich ein Potenzial, während, ich glaube, so diese Idee, aber es funktioniert beides, wenn die Energie die richtige ist, ja. Aber der Auflösungsgrad wäre ein anderer. Dieses Erwachsenen-Ich ist nochmal eher, ja, so schematischer, ja, so vernunftorientiert, was du ja eben erstmal so ein bisschen sagen würdest. Deswegen genau, vielleicht auch verkopfter, ja. Aber dieses Selbst, das ist echt eine andere Offenheit. Mhm. Und wenn du die Selbstenergie wirklich erreichst, wirklich schaffst, dein Herz zu öffnen. Ja, und ich werde dir bewusst ziemlich eh so gerade, weil das ist etwas, wo die Wissenschaft, finde ich, noch einen riesen Blindspot hat. Dieses Herz wirklich zu öffnen, das Herzchakra zu öffnen und dann das Selbst scheinen zu lassen, das höhere Selbst. Das kann viel tiefer scheinen. Das ist viel intelligenter. Das ist viel connecteder. Das ist viel mehr connected. Ja. Ja. Aber von der Idee, vom Wirkprinzip ist es ähnlich. Ja.
So spannend. Also danke für das Beispiel und dass du es auch einmal so an der Wut so entlang uns da lang geführt hast. aus deiner Erfahrung heraus, wenn wir nochmal bei dem Thema Schattenarbeit bleiben, wo es ja auch viel, wo du ja auch einige wirklich tolle Videos gemacht hast auf deinem Kanal, wie viele Schatten hat ein Mensch eigentlich? Also ist es so, da gibt es wahrscheinlich nach oben kein Limit. Aber was ist so aus deiner Erfahrung oder geht es am Ende des Tages bei den meisten Menschen immer wieder auf so drei Kernaspekte zurück, die uns da hemmen, wirklich authentisch zu sein?
Diese drei Kernaspekte sind jetzt erstmal so ein bisschen der, um es hier einfacher in diesem Rahmen erklärbar und zugänglich zu machen. Natürlich, so allein dieser Aspekt von Widerstand und Verdrängung heißt natürlich direkt, das ist etwas, das ist so gut weggesperrt, das will ich auf keinen Fall sehen. Und da kommt man erst viel, 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 viel später hin, bevor man andere, seine Ego-Struktur mehr gefestigt hat und feinfühliger wird. Das ist extrem wichtig, ne? Also auch so diese Idee von Vipassana-Meditation beispielsweise. Ich muss mich gut fühlen, weil dann habe ich erst mein Mikroskop, wo ich auch hinschauen kann. Und ich brauche eine sehr hohe Selbstehrlichkeit. Wenn ich so hingehe und so, ich bin alles in Ordnung. Nee, man braucht diese Selbstehrlichkeit. Und das bringt ja auch erstmal so, das ist vielleicht auch der weitere Hemmpunkt. Schattenarbeit sorgt erstmal dafür, dass man erstmal vielleicht eine Reihe von emotionalen Erkältungen, nenne ich das, bekommt. So ein bisschen, die Themen kommen hoch, die Büchse ist geöffnet, okay, jetzt deal damit. So, jetzt hast du diese Wahrheiten, die sind unangenehm und das ist erstmal da. Und das Zweite, dass erstmal dein Selbstvertrauen runtergeht tatsächlich, weil du deine Identität zieht ihr Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl vor allem aus der Kohärenz, die sie hat. Also du hast in dir schon irgendwas Sinn gemacht, was Rundes schon gemacht und jetzt ist es so, du hinterfragst die Sachen und dadurch wird die Struktur brüchig, aber du musst dieses vorübergehende Chaos aufbauen, um eine Ordnung auf höherem Niveau sozusagen herzustellen. Also das ist mit Sicherheit etwas, so, wo man am Anfang ein bisschen den sauren Apfel beißen muss, weil stell dir vor, du bist in einer Interaktion oder in einem Streit, in einer Debatte oder wie auch immer und du bist immer dabei, dich zu hinterfragen, was sind meine Anteile und du bist echt ehrlich zu dich selbst, dann ist es so, du kannst nicht mal dieses klumpe Selbstvertrauen ausagieren, so, ich weiß alles und das ist, dann bist du so, du hinterfragst dich mehr und zweifelst an dir. Also das ist so eine Phase, wo man erstmal temporär durch muss. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgedriftet. Was war die Ausgangsfrage gerade nochmal?
Naja, du, vielleicht machen wir da kurz doch, weil es geht ja so sehr stark in das Thema Reflexion, ne? Also, dass ich schon sehr stark schaue, okay, wenn jetzt alle Karten aufgedeckt auf dem Tisch liegen und im ersten Moment, du hast gesagt, es ist wie eine emotionale Erkältung, jetzt denke ich erstmal, ja, oh Schreck, und meine erste Reaktion ist vielleicht auch Flucht, also ich drehe mich weg, ich will das nicht sehen oder ich verleugne, dass das da ist oder
ja,
geh wieder zurück zu gestern, als hätte ich das alles nicht gesehen.
Ja,
Oder ich befasse mich halt, und ich glaube, dieses ich habe es nicht gesehen, das funktioniert auch irgendwo nicht. Also das ist jetzt so meine persönliche Interpretation, weil letztlich ist es ja, was einmal da ist, arbeitet in deinem Unterbewusstsein ja dann trotzdem nach, auch wenn du sagst, ich will es nicht sehen. Oder vielleicht gibt es auch Menschen, die sehr gut da drin sind, Dinge wegzusperren.
Mit Sicherheit,
ja. Und gleichwohl ist es dann aber, was du angesprochen hast, der Prozess, genauer hinzuschauen und sich gewisse Fragen zu stellen. Und ja, es klingt für mich wie eine sehr starke Reflexion, die dann anfängt.
Ja, genau. Also das ist die eine Seite, das wäre so mehr die kognitiv betonte Seite, wo man einen Zugang findet. Und ich meine, da gibt es auch sehr viele, und da rede ich ja mal in Übungen, meinen Videos auch in verschiedenen Übungen über so verschiedene Satztechniken, die man sich stellen kann. Also diese Idee, naja, wenn dich was ärgert und triggert im Außen, dass du dir erstmal beispielsweise sagst, ich habe auch diesen Teil in mir, auch wenn ich das gerade noch nicht erkenne. Dann so schaust, was ist das Gold im Schatten? Ne, dann so Idee, zum Beispiel, ich weiß nicht, so ich hasse arrogante Menschen oder ich verachte arrogante Menschen. Also ich habe auch Arroganz in meinem Leben, die ich so noch nicht sehe. Ne? Dann so die Idee, was ist das Gold in Arroganz? Beispielsweise Selbstvertrauen oder die Fähigkeit, sich selbst zu vermarkten. Dann ist es so, dann sagst du, ich habe die Selbstvertrauen in mir, das ich gerade noch nicht voll ganz nutze. Also so, dann geht es so ein bisschen weiter. So, das sind schon sinnvolle Übungen und gute Einstiege. Aber wohlgemerkt Einstiege. Der Sinn ist, wenn wir so einen kognitiven Zugang wählen, dass wir immer ins Fühlen gehen wollen. Wir wollen dadurch Emotionen durchspüren. Ja, wir wollen das dann spüren, wo in mir ist diese Verachtung von Arroganz, wo in mir ist aber auch das Selbstvertrauen, das durch die Verachtung jetzt baden geht oder nicht integriert sein darf, beispielsweise. Ja, oder auch beispielsweise, wenn für viele Menschen, die arrogante Menschen verachten, ist es schwer, sich selbst zu lieben, weil sie das sofort denken, jetzt bin ich arrogant und dann ist es so, oh, ich darf nicht mal so mich selbst loben oder ich darf nicht mal ein Kompliment annehmen, weil dann wäre ich ja gleich, einfach nur, wenn du ein Kompliment sagst, einfach nur, danke. anstatt so eins zurückzugeben, dass so, oh, das ist ja arrogant, ne, das ist nicht in meinem Selbstbild enthalten. So, dann hat man diese Probleme, wo es schwerfällt, sich selbst sozusagen da in dem Moment zu lieben. Aber das Wichtigste ist, dass man darüber den Zugang in die Gefühle und wichtig noch die Empfindungen findet. Und ich gehe davon aus, dass unser Körper, und deswegen, ich bin auch sehr angetan von Körperpsychotherapie-Ideen, ne? Wenn sie kombiniert sind mit anderen Aspekten, dann ist dieser Zugang sehr sinnvoll, weil auf Empfindungsebene, so auf direkter energetischer Ebene, wenn das gefühlt wird, unser Körper ist unglaublich intelligent. Das heißt, die Integration, die passiert durchs Durchfühlen. Das war so, ich glaube, viel wird auch geforscht, gerade in Richtung des Vagusnervs oder des Bauchhirns, das auch unglaublich 100 Millionen Neuronen hat oder so, oder die Intelligenz des Herzens. Das sind alles, wirkt das in unser Körper ist sehr, sehr intelligent. Und wenn wir dem das erlauben, dann spüren wir das, wir fühlen das, wir fühlen das, wir fühlen das, wir prozessieren das. Und dann ist es so ein bisschen, das Aggregat der Empfindung ändert sich. Ein bisschen so, als würde Wasser verdampfen. Es wird ein bisschen feinstofflicher. Man nennt das Transmutation. Stell dir das vor, das ist kein mathematischer, logischer Vorgang. Also so, Schattenarbeit ist nicht logisch oder linear. Schattenarbeit ist wie Alchemie. Das ist so ein bisschen, ich löse es wieder in sein Uralmalgam auf. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas spüre, diesen Hass, dann löse ich es auf und dann ist diese extreme, pure Energie wieder zur Verfügung sozusagen. Und da will ich sozusagen hin. Weil sonst habe ich zwar den Schritt gemacht, dass ich das Unauthentische authentisch mache, also dass ich die Projektion zurücknehme. Zum Beispiel, ich verachte arrogante Menschen, weil ich eigentlich mich selbst dafür achte, innerlich arrogant zu sein. Dann hätte ich das Unauthentische authentisch gemacht. Aber jetzt will ich das authentisch Gemachte auch erlösen. Und das geht, indem man es sozusagen auch durchfühlt, wirklich auf körperlicher Ebene. Und dann so, vielleicht wird das auch durch den Vagusnerv mitbedingt beispielsweise. Da gibt es gerade verschiedene Forschungen, dass das einfach wie so eine Art, oder wie gesagt, das Bauchhirn, dass das wie so eine Art Verdauungssystem ist, was solche Energien verdauen kann. Und meine Erfahrung ist, dass häufig, wenn man sowas ausgefühlt hat, ist, glaube ich, fast die Erkenntnis über das Rückenmark in den Neokortex. Und dann kriegst du deine Erkenntnis. Dann ist dein Aha-Moment, dann ist deine Perspektive. Dann verstehst du dich plötzlich selber wieder. Und nicht immer. Es geht auch nicht darum, das zu jagen. Ja, weil dann wird man wieder versuchen, über den Körper mit dem Kopf was zu machen. Es ist einfach alles, was verstanden werden soll, wird letztlich auch verstanden. Ja, und wenn die Erkenntnis kommt, dann ist das super. Und manchmal kommen da Bilder hoch und die Sachen werden klar. Aber die Idee ist so, was mache ich zuerst? Gehe ich sozusagen, versuche ich über den Kopf meine Gefühle zu lösen, ne? Oder versuche ich, über die Gefühle im Kopf klar zu werden? Und ich würde letzteren Ansatz verwenden. Ja, der ist für mich deutlich fruchtbarer. Mhm. Ja.
Du hast gerade gesagt, in der Richtung gibt's halt auch viele, ich weiß nicht, ob Therapieansätze das richtige Wort ist oder auch Coaching-Ansätze, wie man körperlich arbeiten kann.
Oh, das auch.
Kannst du Beispiele nennen? Also was wäre so ein, so ein klassische Methode?
Von
der Körperarbeit, um da reinzugehen.
Also ich habe jetzt gerade tatsächlich gar keinen Begriff für ein gewisses Körpertherapieverfahren parat, aber wenn man das einfach googelt, findet man da sehr viele beispielsweise. Aber die Idee ist einfach, dass ich diese Trigger, die ich spüre, dass ich mich frage, wo in meinem Körper und nicht warum im Ort. Dann fühle ich das einfach nur durch. Und das kann schon extrem viel ausmachen. Ne? Das kann schon einen riesen Unterschied machen. Und manchmal ist es aber so, dass das, was gefühlt wird, das kann auch sein, das kann ja so der Deckeffekt sein, also das Oberflächliche und das Eigentliche ist darunter. Zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit seine Wut durchfühlt, aber dahinter ist eigentlich Verletzung, man fühlt nur die Wut durch, dann hilft es zwar für den Moment, aber man kommt da nicht an die Ursache, weil man müsste eigentlich die Verletzung fühlen sozusagen. Und da ist es dann so die Idee, dass man was Körperorientiertes verbinden möchte mit diesem Schattenprozess, weil der aufdeckt, worum es wirklich geht, sozusagen. Und das ist so ein bisschen, da gibt es ganz viele Methoden und Ansätze und Möglichkeiten. Und ich glaube, die jetzt zu erklären, würde auch so ein bisschen
den Rahmen an der Stelle sprengen.
So ein bisschen, ja. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig zu wissen, wie es funktioniert. Weil sonst denkt man so, ich muss einfach nur meditieren und achtsam sein damit. Und dann wundert man sich, dass man nie die Lösung kriegt. Und dann wirft man vielleicht Meditation aus dem Fenster, weil man denkt, es funktioniert nicht, aber man sieht nicht die Synergie der beiden. Weil zum Beispiel die Idee ist auch, wenn ich dann diese Verletzung beispielsweise fühle, dann ist es so, ich berge wieder Bewusstsein und dann komme ich in der Meditation wieder weiter. Weil die Idee ist so, das Ego ist bereits Licht, aber das Ego ist Licht mit Grenzen, könnte man sagen. Ja, und der Schatten ist so das ganze Licht, was noch in der Dunkelheit geborgen werden möchte. Und mit jedem integrierten Schatten wird unser Ego-Feld größer und größer und weiter und damit auch flexibler und gesünder sozusagen und irgendwie vollständiger. Und damit auch kommen wir mit unserer Meditation wieder weiter und tiefer, wenn wir das dann nutzen. Und da ist diese Idee von Integration von Abgespaltenen und dann Kultivation von Gleichmut und Feinfühligkeit auf der anderen Seite. Und das ist die Meditationsseite. Ja, und beides ergänzt sich, beides ist Yin und Yang. Und das ist diese Idee von Westen und Osten. Der Osten, der Hinduismus, der Buddhismus, der bringt uns die Achtsamkeitstechnik. Der Westen, die Psychotherapie, Jung, Freud, die bringen uns den Schatten. Und beides zusammen ist eine gute Mischung und bringt dich weiter. Also so.
Schön, also danke, dass du das so nochmal auch, finde ich, total anschaulich dargestellt hast. ja, also ist es dann am Ende des Tages aber schon so, dass es bei dem, gerade bei dem Thema Schattenarbeit, also hört es damit dann auf? Also ist quasi das Ziel am Ende in deinen Coachings zu sagen, so, okay, jetzt habe ich mich gefunden und jetzt bin ich authentisch, weil jetzt habe ich zum einen mein Schatten identifiziert, ich habe mich dem angenähert, wie auch immer lange das dauert, und ich habe geschafft, das Positive darin zu sehen und es für mich auch anzunehmen. Ist es damit dann, sind wir dann also in Anführungsstrichen fertig, oder wie arbeitest du weiter mit deinen Klienten?
Ja. Also das ist ja auch die spannende Idee. Wie leben wir denn? Ich würde sagen, es gibt so drei grundsätzliche Paradigmen, in denen wir leben. Das erste Paradigma ist so das Paradigma des Opfers. Ich kann nichts machen, ich bin Opfer meiner Umstände, die Welt passiert mir, ich bin nicht selbstwirksam und so weiter und so weiter und gebe die Verantwortung ab. Dann kommen wir beispielsweise auf Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer, Spiritualität, und dann ist so ein bisschen die Idee von Selbstoptimierung, okay. Selbstverbesserung, an mir rumbasteln, mich reparieren beispielsweise. Ja, so. Und das ist aber wieder die Haltung von, was will man damit eigentlich? Weg von etwas.
So ein bisschen irgendwas dieses, an mir ist falsch, was optimiert werden muss.
Genau, also so die Idee, oder nehmen wir das Paradebeispiel soziale Ängstlichkeit. Ich arbeite an mir, weg von der sozialen Ängstlichkeit. Aber die Annahme dahinter ist immer, ich bin ängstlich oder ich bin nicht gut genug und so weiter. Schattenarbeit hilft dir, das Paradigma zu droppen. So, gibt es dieses Paradigma, dieses, zum Beispiel, ich bin ängstlich, bin ich eine 3 und jetzt habe ich es geschafft, ich bin nur noch eine 7, also ich bin eine 7, ich bin weniger ängstlich sozusagen, ja, ich bin mehr selbstbewusst. Aber immer noch das Paradigma ist die Annahme, ich muss an mir arbeiten, ich bin nicht fertig, nicht vollkommen, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und Schattenarbeit hilft dir, dieses Paradigma, in dem du operierst, wegzuhauen. Und dann ist erstmal dieses Paradigma von, ich bin gut, wie ich bin, einfach. Das ist die Annahme. Und jetzt ist die nächste Frage, okay, aber ich bin gut, wie ich bin und ich bin am Leben und ich bin ein Mensch und was mache ich jetzt? So. Und dann ist die Frage, ab jetzt ist es ein Spiel. Jetzt wird es mehr spielerisch, der Zugang zur Realität, der Zugang zum Leben. Jetzt wird es kreativer. Jetzt ist diese Idee, und das ist das dritte Paradigma des Schöpfers. Ja, was sind wir im Kern? Wir sind schöpferische Wesen. Wir sind hier, um was zu erschaffen. Wir haben auf irgendeiner metaphysischen Ebene uns diese menschliche Erfahrung ausgesucht, um hier etwas zu erschaffen, um eine Erfahrung zu machen, um damit zu spielen. Und jetzt wird das Leben ein Spiel, mehr und mehr. Ne? Und dann ist die Frage, was will ich jetzt mit diesem Spiel machen? Und dann wechselt sich das von Selbstoptimieren hin zu Inspiration und Selbstausdruck. Und das ist wieder Let Authenticity Make the Noise. Jetzt fängt es an, ein Selbstausdruck sozusagen zu werden. Ja, und dann, wie arbeite ich weiter? Das kommt darauf an, wie viel, was der Klient kommt und wie viel Zeit wir zusammenarbeiten. Ne? Also die Coachings gehen, Stand jetzt in der Regel, mindestens 12 Sitzungen, gehen aber auch teilweise in den Rahmen von bis zu 30 Sitzungen ran, was für einen Coaching-Ansatz relativ ungewöhnlich ist. Aber ich liebe diese langfristigen Prozesse, wo ich die Veränderung mitsehen kann, sehr tiefe Beziehungen aufbauen kann. Und dann ist es so, wenn es ist ein bisschen, es ist ja nicht so, dass man damit startet und dann danach erst Schattenarbeit, und dann mache ich das, das wäre wieder dieser Escapism, die Flucht ins Innere, weg von Realität und dieses spirituelle Bypassing. Ich benutze Schattenarbeit, um der Realität zu entgehen. Man macht beides gleichzeitig, ne? Aber man reflektiert sich da mehr und man merkt, das Äußere wird leichter, weil das Innere leichter wird, sozusagen. Aber man braucht beide Welten. Und umso mehr der Prozess dann geht, umso mehr wird dann diese Frage vielleicht relevant, was ist meine Lebensaufgabe, welche klaren Ziele will ich erreichen, aber die Energie, die dann da drin steckt. Also dann ist es relativ klassisch Life-Coaching, könnte man sagen. Aber dann ist die Idee, wir gehen jetzt mit einem anderen Fundament rein und ein bisschen der Hintergrund, der jetzt da ist, so man spürt sich besser, man hat eine ganz andere Selbstwirksamkeitserwartung und die Ziele sind nicht nur einfach schnell gesteckte Ziele, ne, wie man das halt mal so schnell macht, sondern die Ziele sind jetzt irgendwie so verbunden mit dir. Das ist so, du hast was rausgeholt aus dir. Du hast es nicht nur im Kopf schnell aufgeschrieben oder eine To-Do-Liste erstellt. Es ist was Kreativeres. Es ist ein Teil von dir da drin. Und dann geht es darum, sich im Außen auch seinen Ängsten zu stellen. Ganz konkrete Handlungsschritte sich auch klar zu machen. Ne? Wie auch immer das sein mag. Also da ist ja, die Idee ist ja auch so ein bisschen, man hat ja die Vorstellung, oh, umso mehr ich auf meinen Schatten arbeite, umso mehr ist es so ein bisschen, es spitzt sich alles so zu, ich habe weniger Möglichkeiten. Aber in Wahrheit ist es so, umso mehr ich an meinem Schatten zu arbeiten, umso mehr Möglichkeiten habe ich. Das heißt, dann ist wirklich sky the limit. Dann kannst du machen, was immer du willst. Oder du kannst in jede Richtung dich dann irgendwie ausleben. Ja, du kannst dann immer noch dein Business machen, kannst aber auch irgendwie, digitaler Nomade sein. Du kannst auch einfach nur dein Leben leben und jetzt chillen und fühlst dich zufriedener. Du kannst machen, was du willst. Und das ist halt, das ist dann wieder sehr vom Individuum abhängig. Ja, ist ja auch dieselbe Idee, wenn man sich so den typischen Guru oder Meister vorstellt, so den Yogi. Dann denkt man so, das hat man diesen Stereotypen des bärtigen Mannes, der im Himalaya sitzt und abgemagert ist im Kopf. Aber in Wahrheit ist es so, umso höher sozusagen du kommst auf dieser Bewusstseinsskala. Und Schattenarbeit hilft dir, eine Bewusstseinsskala hochzusteigen im Endeffekt. Umso mehr Möglichkeiten hast du. Du kannst in alle Richtungen leben. Und wenn du zum Beispiel, in Eckhart Tolle siehst, du wirst getriggert, dass er Jaguar fährt oder so, oder irgendein Meister, der eine Zigarre raucht oder dann gerne auf Partys geht, dann denkt man sich, hey, das passt nicht in mein Schema des Stereotypen, Gurus oder so. Aber die Idee ist doch, nein, jetzt kannst du die Sachen genießen. Jetzt ist es ein bisschen freier und ungezwungen. Dann kannst du das Leben leben und spielen damit so. Und so, das ist die Idee. Das Paradigma wird anders. Ja. Mhm. Und sowas, das ist so etwas, das kann man von außen, geht das unter in unserer Gesellschaft. Aber das suchen wir in Wahrheit und wir haben so diese Sehnsucht danach, das zu erfahren. Und wir erfahren es auch manchmal viele Leute nehmen Psychedelics und erfahren das dann erstmal, dass die dann sehen, oh, ich bin wieder das Kind, ich sehe die Welt wieder frisch und neu und alles Mögliche. Oder durch in einzelnen Fällen auch durch Meditationszustände oder irgendwelche Atemtechniken. Oder man kommt mal in den Flow, hat irgendwelche Flow-Erfahrungen. Und das ist vielleicht auch noch ein Flow. Dann wir gehen uns selbst aus dem Weg. Wir sind so extrem kreativ und wir fließen einfach. Und wir spüren uns, wir sind bei uns selbst angekommen, obwohl unser eigentliches Ego selbst nicht mehr da ist. Und das ist dieses Paradox. Und tatsächlich dadurch, dass die Ego-Struktur in der Schattenarbeit flexibler und weiter wird, ist es für uns einfacher, Flow-Zustände zugänglich zu machen. Weil wir entwickeln die Fähigkeit, uns selbst aus dem Weg zu gehen, mehr und mehr. Ja? Und dann aber kommt schon die harte Arbeit im Außen, ne? Weil dann müssen ja auch Fähigkeiten antrainiert werden, Erfahrungen gesammelt werden. Mhm. Man muss sich bilden, man muss das kultivieren, die Talente und Gaben, die man jetzt irgendwie geborgen hat. Ja, ja, so würde ich das ein bisschen beschreiben wahrscheinlich.
Ja, cool. Echt, also super spannend. Also man hat sofort irgendwie Lust zu legen, ne? So, okay, was hält mich noch ab? Was blockiert mich noch? Wie kann ich mir selbst, wie du es auch gerade gesagt hast, aus dem Weg treten, um halt wirklich das auszuleben, was mich auch erfüllt und was mir Spaß macht? Und das muss ja, wie eingangs ja auch gesagt, ne, in der Vision jetzt gar nichts Riesiges sein. Also wir müssen jetzt nicht alle die Welt groß verändern oder glauben, das muss von 1 Milliarde Menschen gesehen werden oder so, sondern es kommt ja auf das Individuum an, was es für dich selber ist, was du machen möchtest. Ob du, wie du sagst, ob man was erfinden möchte, Innovation vorantreibt oder ob man einfach vielleicht auch in seinem Umfeld für ein bisschen mehr Gemeinschaft sorgt und wieder Verbindung herstellt. Also
voll. Ja, wir haben ja von der Lebensaufgabe auch dieses, es hört sich dann ja an, es ist ja auch die Heldenreise. Und man ist ja dieser epische Epos und so. Und das ist dieses ganz große Ding und ich verändere die Welt, dieser Gedanke. Und das steckt da auch mit drin, aber wenn man es irgendwie bodenständiger und pragmatischer erstmal runterbrechen möchte, dann heißt es ja erstmal einfach nur, ich finde etwas, das meinem Leben Sinn und Bedeutung verleiht, das im Einklang mit meinen Stärken ist, im Einklang mit meinen Interessen ist und im Einklang mit meinen Werten ist. Und dann mache ich etwas, um anderen Menschen damit irgendwie oder dem Kollektiv zu dienen, anderen Menschen zu dienen. Ne? Und dieses anderen Menschen zu dienen, ist nur einen Menschen entfernt. Ja, so, das ist die Lebensaufgabe. Das ist nicht so, ich muss nicht gleich die ganze Gesellschaft ändern, ich muss nur dem Nächsten da einfach ein bisschen besseren da einfach nur was schaffen. Und der Nächste, der geht zum Nächsten und sagt, hey, der eine hat mir voll geholfen. So, und dann kann sich so ein bisschen aufbauen.
Ne? Und das ist ja das Wunderschöne, wo ich auch so von überzeugt bin, dass du, wenn du in dir selber erstmal dich kennengelernt hast und dich so annimmst, wie du bist, mit all deinen Schatten und all deinen Sonnenseiten, die beide da sind, also es sind ja die beiden Pole dann hat das einen Effekt auf deinen Außen und dann hat es auch einen Effekt auf deine Mitmenschen und du du verhältst dich auch ganz anders und ich denke, also im positiven Sinne anders. Du bist einfach, du ziehst andere mit und wenn es einer ist, den du mitziehst, der, wie du auch gerade gesagt hast, dann den nächsten mitzieht,
ja,
dann kann das auch im Kleinen jetzt, also in Anführungsstrichen, einen so immensen Effekt haben, also so wie diesen Butterfly-Effekt letztlich, ne? Der da losgetreten wird. Und wie großartig wäre es, wenn mehr Menschen irgendwie anfangen, hinzuschauen und nicht wegzulaufen oder sich zu schämen anhand von Seiten, ja, die man weghaben möchte, wie du auch gesagt hast, sondern wo man ein bisschen liebevoller hinschaut, ne?
Genau. Ja, ansonsten, man steckt fest, das ist das Gefühl. Das ist ein bisschen dieses alternativlose, vage, nebulöse.
Ja, genau.
Das ist dann auch manchmal so dieses, deswegen ist Selbstehrlichkeit und Offenheit so wichtig, weil sonst hat man dieses Gefühl von, ja, ich habe diesen vagen Nebel des Versagens und des unter meinen Möglichkeiten Lebens um mir und der tut irgendwie ein bisschen weh, aber nicht so ganz, ist ertragbar, aber ist so dieses dumpfe Hintergrundrauschen, so, ach, irgendwas, ja. Mhm. Und diese Schattenarbeit macht da diesen Nebel zu diesem Rasiermesser, also es ist halt dieser kurze Schnitt, aber ich weiß, womit ich es zu tun habe. Und dann ist der Nebel aber auch weg und dann ist es diese Klarheit da, die davor einfach nicht so da war eben.
Ja. Und sonst, also das Bild, was bei mir gerade kam, ist halt, du fährst sonst so ein bisschen wie mit angezogener Handbremse die ganze Zeit und du merkst schon, es fängt an zu riechen und zu stinken und findest da halt auch nicht gut, weil du bist nicht so schnell unterwegs, wie du gern wärst, aber geht halt gerade nicht anders.
Ja, und du weißt auch nicht, was du tun sollst. Viele gehen dann mehr aufs Gas und bulldozern über ihre Gefühle drüber. Ne? Mhm. Ja, mehr pushen, sich mehr anstrengen, no pain, no gain. Und hier ist vielleicht nochmal konträr zu dieser Idee von no pain, no gain auch so, nee, wir wollen so, damit wollen wir den Weg des geringsten Widerstandes, den Weg des Wassers für uns entdecken. Also was ist für uns das Natürliche? So, das kommt ja dann, weil diesen Butterfly-Effekt, den du beschrieben hast, oder dem Nächsten helfen. Und das ist ja im Endeffekt nichts, ja, es ist was Christliches, aber nicht so dieses so, es ist nichts Schweres dann, weil es ist so ganz natürlich, es fließt einfach. Das ist, man hat nichts Besseres zu tun als das. Es ist so, weißt du, es macht Spaß, es ist wie eine Währung, diese Purpose, also diese Währung der Lebensaufgabe, die einen auch bezahlt. Das, was man bekommt, wenn man Mehrwert schafft, man erlebt sich selbst als nützlich. Und wir wollen nicht benutzt oder ausgenutzt werden, aber genutzt werden. Wir wollen von Nutzen sein fürs Kollektiv. Das gibt uns das Gefühl von Verantwortung. Und wenn wir uns verantwortlich fühlen, dann hat unser Leben auch wieder Sinn und Bedeutung. Wenn wir aber sagen, ich habe nichts zu tun, ich bin nicht verantwortlich, dann kommen wir diesen Nihilismus und der führt uns unweigerlich in die Angst und in die Depression hinein. Und dieser Weg des Wassers, wie gesagt, wenn die Ego-Struktur umso neurotischer sie ist, umso mehr Unsicherheiten wir hat, dann beziehen wir alles auf uns selbst. Das ist dieses, wie geht's mir gut, wie kriege ich ganz viel, wie werde ich erfolgreich, und umso mehr das aber in Check ist, ist es so ein bisschen, dann entsteht dieser gesunde Egoismus, diese gesunde Selbstliebe. Und dann, da ist auch diese Idee, erst ein Ego, das wirklich gesund egoistisch ist oder sich wirklich selbst liebt, kann auch andere lieben. Weil sonst ist es immer diese manipulative Liebe, dass ich so, ich tue was, um was zu bekommen. Und dann gibt man den Menschen nicht das, was sie brauchen, sondern man projiziert seine Bedürfnisse aus anderen Menschen. Und dann ist es so, man versucht den Menschen das zu geben, was man eigentlich selbst bräuchte die ganze Zeit. Man hat sich wieder nicht disconnected und dann erzeugt man keine fruchtbaren Beziehungen oder, ne, und dann ist man in diesem komischen Schlamm oder in diesem...
Das ist fast so manipulativ, also dass ich, ne, ich mache das, um etwas zu bekommen und nicht, weil ich es gerne geben möchte.
Und das ist nichts Verwerfliches oder was zu kritisieren ist, dann das ist die natürliche Konsequenz aus dieser Struktur. Man muss manipulierend sein, weil man ist im Überlebensmodus. Es geht einfach ums Überleben. Und umso mehr der Schatten integriert ist, umso mehr gehe ich ins Herz. Mhm. Und dann ist es ein bisschen, ich entdecke so ein bisschen meine numinöse Natur, meine göttliche Natur. Weil das Herz ist so, wenn das Herz aufgeht, dann ist es so, ich sehe mich selbst auch so ein bisschen im anderen. Und das Überleben hört auf. Weil im Dschungel kannst du dein Herz nicht öffnen, weil dann bist du verletzlich und wirst gefressen. Im Dschungel musst du die unteren drei Chakren, die müssen ausgelegt werden. Ja, also einfach Überleben, Beziehungen, das ist das Zweite. Du musst dich connected für eine Gruppe. Und das Dritte, in der Gruppe, wo du bist, musst du dominant sein, Wettkampf. So agierst du. Nur unter diesen drei, Überleben, Beziehungen, Wettkampf. Und wenn das Herz offen ist, das ist was Kollaborativeres. Es geht nicht mehr so, der Beste zu sein. Also das wirst du schon auch. Aber dann nicht mehr aus dem Grund, aus Schutz, um dich vor jedem anderen zu schützen, sondern aus Exzellenz, weil du aus Liebe zum Detail, nicht aus Angst vor dem Detail. Das ist was anderes. Mhm. Und dann fließt du. Und da finde ich auch Mark Manson klasse. Der hat dieses Buch geschrieben, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Und der hat auch das, was wir eigentlich ein bisschen besprochen haben, der hat gesagt, being special isn't so special. Ne? Und dadurch, dass wir erstmal diese Bescheidenheit anerkennen und sehen, dass wir nicht so einzigartig sind, dadurch haben wir die Chance, wirklich einzigartig zu werden. Und dass wir einzigartig werden, das passiert uns dann. Das ist kein Label, das wir uns selbst künstlich draufstempeln, sozusagen. So nehmen uns dann eher andere Menschen wahr. Ne? Und das ist so, das ist ein natürliches Produkt. Weil sonst ist es so, stell dir vor, du hast ein Blumenbeet beispielsweise und du wirst jetzt ein Beet und du wirst eine Blume haben. Du würdest, so diese künstliche Einzigartigkeit ist, du steckst eine Plastikblume rein und dann ist es aber irgendwie kein, ist eine Fake-Blume und die duftet auch nicht und die wächst auch nicht, die ist tot. Ne? Wenn du aber wenn du eine Blume haben willst, musst du ganz viele Sachen machen, die nicht wie Blumen aussehen. Ne? Wenn du Einzigartigkeit haben willst, musst du ganz viele Sachen machen, die nicht wie Einzigartigkeit aussehen. Und das ist dann, du setzt den Samen, du bewässerst ihn, du schaust, dass du gute Erde hast, du lässt Sonne drauf scheinen und auf einmal wächst langsam eine Blume. Und jeder andere denkt, oh, ich will auch so eine Blume. Aber die sehen den Prozess nicht. Wir wollen immer die Frucht haben, aber nicht den Baum, der die Frucht produziert. Oder wir wollen nur den Baum haben und nicht die Früchte, die der Baum produziert. Das ist dann dieses Thema, wieder mangelnde Selbstliebe, es nicht annehmen können, nicht empfangen können und so weiter. Ne? Wir brauchen beides immer.
Spannend, ja. Und dann zu dem Thema oder Ungeduld, Zeit, was ich vorhin auch gesagt hatte, passt auch gerade in dein Blumenbeispiel. Es gibt ein Märchen oder eine Geschichte von einem Bauern, der halt jede Nacht aufs Feld rausgeht, also er hat gesät und geht halt jede Nacht raus, um zu schauen, wie weit die Pflanzen weiter gewachsen sind und will halt, also zieht auch immer an den Pflanzen und am Ende kommt er eines Nachts raus und sieht, dass alle seine Pflanzen gestorben sind. Und das lag daran, dass er halt so doll dran gezogen hat, dass die Wurzeln nicht mehr in der Erde waren. Voll. Und genau, es ist am Ende des Tages, ja, wir wollen vielleicht die Frucht oder gut, um bei dem Beispiel einmal zu bleiben, aber wir sind manchmal zu ungeduldig, darauf hinzuarbeiten und die Schritte halt, also das runterzubrechen, ne, zu unserem Ziel, auch wirklich an uns weiterzuarbeiten, weil wir sind ja dann trotzdem, auch wenn wir jetzt wissen, wie wir authentisch sind, haben wir schon mal einen wichtigen Meilenstein wahrscheinlich erreicht. Aber genau, der macht uns noch nicht irgendwie vollends glücklich oder zufrieden, sondern das sind dann die nächsten Schritte, die daraus resultieren.
Absolut. Ja, und gerade dieses Bauernbeispiel, also was ich versuche Leuten innere Freiheit und das andere Weisheit zu vermitteln. Ne? Und Weisheit kommt unweigerlich aus innerer Freiheit. Und das ist ein gutes Beispiel. Wenn die innere Freiheit da ist, ist keine Notwendigkeit, am hier zu ziehen. Und daran zu ziehen, ist sehr unweise, es ist einfach dumm. Weisheit ist, ich lasse das Natürliche entstehen. Das ist die Definition von Weisheit. Ich tue nur das, was ich tun muss, aber dann lasse ich es fließen, dann gebe ich mich hin. Das ist die Definition von Weisheit und innere Freiheit führt zu dieser Weisheit. Ne? Mhm. Und der Bauer, der an der Pflanze zieht, das ist ja auch eine Form von Mangel an Selbstliebe. Ne? Wenn du bei dir selbst schaust, du ziehst an dir selbst, du lehnst dich eigentlich ab, wo du gerade bist. Das ist dasselbe, wenn ein Kind, das gerade in der Grundschule Mathematik lernt und du versuchst, ihm Algebra beizubringen, anstatt dass du den natürlichen Prozess, den schrittweisen Prozess mit ihm durchläufst und ihn dabei supportest, für ihn da bist. Es nährst das Kind, ne? Und so möchte man sich auch behandeln. Und dann löst sich dieses eingangs besprochene Problem des judgenden Richters, des urteilenden Richters, des Idealselbst auf. Weil das Idealselbst wird dann nicht mehr zum Richter, sondern zur reinen Faszination. Beziehungsweise es wird schon noch was Richterliches, aber was eher väterlich-richterlich ist. Es ist sowas, etwas Gutes. Es macht dich sanft auf deine zu kurz kommende aufmerksam und gibt dir diesen väterlichen Schubser. Und die Idee ist, wenn ich mir auf diesem Weg halt mit Selbstliebe und Geduld und Fürsorge begegne, ne, also was Nährendes, vielleicht ein bisschen was Mütterliches, könnte man sagen, hier mit reinbringen. Dieses Eros-Element, ne? Eros, sich verbunden fühlen. Wenn ich mich verbunden fühle mit dem Potenzial in mir, dann würde ich es auch nicht erzwingen, weil ich würde mir damit schaden. Ich spüre das. Wie connected bin ich mit mir? Und der Logos auf der anderen Seite, der Intellekt, das ist so, ja, der ist so ganz mechanisch. Der ist so nach logischen Prinzipien, ne? Und dann passieren solche Sachen oder man versucht so, man erschafft Gen, beispielsweise genmanipulierte Mittel, die schneller wachsen oder so, ne? Und dann geht's wieder ins Unnatürliche oder irgendwie so, oder ich pferch alle ganz Pflanzen enger aneinander und stopf sie irgendwie rein, irgendwie solche Sachen passieren dann, weil ich versuche alles zu maximieren und sehr profitorientiert bin und gierig bin und so weiter.
Und verliere aber eigentlich die Essenz und die Qualität da drin.
Ja. Genau, man verliert das Wesentliche, wonach man Wahrheit sucht. Ja.
So spannend. Ich könnte noch Ewigkeiten mit dir weitersprechen darüber. Ich gucke gerade so ein bisschen, dass es verdaulich noch ist für den Zuhörer an der Stelle. Bevor wir so langsam in den Abschluss reingehen, Du hast es ja auch schon angesprochen, wie du Gesundheit siehst und wie sehr du eben auch den mentalen Faktor einbeziehst und eher andersrum arbeitest, dass wir, also oder sagen wir so, von beiden Seiten kommen, nicht nur vom Kopf, sondern eben auch aus den Emotionen und den Gefühlen heraus. Was würdest du sagen, was bedeutet für dich ein gesunder Lebensstil?
Ja, also die Idee ist ja, das habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt, aber dass 95% aller Erkrankungen auf eine Übersäuerung im Körper zurückzuführen sind. Und die Idee ist nicht mal, dass dein Körper, wenn du zum Arzt gehst, übersäuert ist, sondern dass dein Übersäuertsein heißt, dass dein Körper die ganze Zeit versucht, die Säure wieder basisch zu machen. Dein pH bleibt immer gleich, aber ist dein pH natürlich gleich oder weil dein Körper die ganze Zeit Aufwand betreibt? Wenn dein Körper die ganze Zeit Aufwand betreiben muss, dein pH-Wert gleich zu halten, dann zieht er die ganzen Selbstheilungskräfte und die Gesundheit auf dieses Thema sozusagen. Und dadurch entsteht Krankheit, weil andere Teile des Körpers vernachlässigt werden. Ne? Weil das ist so meine Vorstellung zumindest davon. Und die Idee ist jetzt aber, okay, wie kriege ich jetzt einen alkalinen Körper? Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, über die Ernährung das zu machen oder über Sport und so weiter. Ne? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da die richtigen, vielleicht basischeren Lebensmittel zu uns führen, zum einen. Zum anderen ist es aber auch so, wo wird denn die Chemiesuppe in unserem Körper hergestellt? Das ist in so einem Teil in unserem Gehirn, ist so wo die Hypophyse sitzt, der Hypothalamus, Thalamus. Und der Hypothalamus, der empfängt die ganze Zeit von innen, von unserem Körper Eindrücke. Ne? Wenn wir sehr gestresst sind, wenn wir uns Sorgen machen, Ängste machen, dann kriegt das der Hypothalamus. Und dann sagt der Hypophyse, dass es auch Stresshormone ausschütten soll oder den Körper. Wir haben eine ganz unvorteilhafte Chemiesuppe und die macht uns extrem sauer, richtig säuerlich. Und dann können wir uns noch so gesund ernähren, aber wir ziehen die ganze Zeit uns wieder in so ein säuerliches Milieu rein. Und die Idee ist des Schattens oder des Verdrängten. Wenn man etwas sehr verdrängt hat, weil es super gefährlich war, dann lebt man die ganze Zeit so, die Welt ist nicht sicher. Und ich habe die ganze Zeit diesen niedrigleveligen Cortisol-Response und diesen Stress-Response und diese ganzen Toxizide. Also tatsächlich, zum Beispiel, das ist von Dr. Joe Dispenza, wenn ich Stress oder Sorge spüre, dann schüttet mein Körper über 1200 giftige Chemikalien in meinem Körper aus. Wenn mein Herz offen ist, der Zustand von Liebe ist das alkalinisierendste, was wir uns antun können. Das ist wie so die Base für alles. Ja, wenn das Herz offen ist, werden über 1300 Chemikalien ausgeschüttet, die das ganz genaue Gegenteil machen. Zudem werden verschiedene Gene anders kodiert oder aktiviert, anstatt so die irgendwie schlechteren oder unheilvolleren. Ne? Also so meine Idee von Gesundheit, und da kommen wir zum Punkt holistische Gesundheit, ist, ja, Ernährung ist super wichtig, Sport ist absolut wichtig, also den Körper auch ehren und den Körper auch sehen als etwas Lebendiges und Beseeltes und nicht als Maschine. Und das ist so wichtig. Wir müssen ein bisschen mehr dieses Hippie-Erleben verinnerlichen. Da haben die Hippies uns so böse gesagt, so ein bisschen. Ich sage das aus dem Grund, weil der Zeitgeist unserer Gesellschaft ist ja schon kapitalistisch und materialistisch und aus der Perspektive ist das andere, alles ist beseelt und spirituell, das ist so dieses Hippie-Denken. Aber die Hippies haben uns, in Anführungszeichen, ne, haben uns da das voraus, dass sie dadurch ihren Körper auch viel mehr liebevoll behandeln und ehren sozusagen. Und das ist was ganz anderes, ob ich mir dann meinen Körper als Maschine behandle und ich stopfe mir irgendwelche Nahrungsergänzungspräparate rein und so ungefähr nach dem Motto, das Auto ist wieder betankt und jetzt soll es auch wieder fahren und jetzt mache ich mein Lebensstil so weiter. Oder etwas was Lebendiges, was ich wirklich liebe und ich gebe diese Präparate aus Liebe, weil ich es nähren will. Ne? Das ist was ganz anderes von der Haltung allein schon. Ja. Und naja, das wäre die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, wenn ich an meiner psychischen Gesundheit arbeite, ne? Oder an meinem Schatten beispielsweise. Wenn ich einfach glücklich werde dadurch, auch glücklich her sozusagen, dann bringe ich alles in Gang, dass mein Körper optimal gesund ist und gesund bleibt. Ich persönlich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal krank geworden bin. Es ist Jahre her. Ja? Und wenn ich spüre, dass ich so ein leichtes Halskratzen habe, dann nehme ich mir die Zeit und ich fühle da rein. Ich bin damit achtsam und dann verschwindet es meistens schon von alleine. Es ist nicht dieses, oh, ich werde krank und dann hat man schon die Story im Kopf.
Und ich will das weghaben und dann ist man wieder
so anti. Ja, oder so, weißt du, dieses kollektive Bewusstsein von, es ist wieder Grippesaison und jetzt wird man halt wieder krank. Und das ist schon so in dir drin und das bringt es dann auch eher hervor, würde ich fast sagen. Mhm. Ja. Ja, und das ist so, denke ich, deswegen sage ich auch, Körper und Seele sind für mich eins. Deswegen finde ich diese körperorientierten Ansätze in Schattenarbeit beispielsweise auch für mich sehr, sehr fruchtend und ergiebig. Und andersrum natürlich auch. Ne? So, das bringt natürlich auch das körperliche Gesundheit, das Vitalitätserleben deutlich nach oben. Ja. Mhm. Und dann muss Ernährung auch keine Religion sein. So nach dem Motto, ich esse nur das oder das. Ich zum Beispiel, ich verzichte auf, also ich ernähre mich vegetarisch, aber ansonsten, wenn ich, manchmal genehmige ich mir auch was, das ist ungesund eher, so irgendwas mit Zucker oder so, und das ist absolut okay, aber ich mache es aus Wahl heraus, ne? Nicht aus Zwang, so weil ich mich süchtig gemacht habe nach Kaffee oder nach Cola oder irgendwas, aber wenn ich Lust drauf habe, mal ein Bier zu trinken, dann ist das okay und es tut meiner Seele gut. Und dann ist so, das Bier ist zwar so dieser Faktor, das ist ein bisschen toxisch und giftig, aber ich tue meiner Seele was Gutes und die gleicht das wieder aus. Ansonsten, wenn ich darf kein Bier trinken, darf kein Bier trinken, erzeugt viel mehr Stress, als ein Bier produzieren würde. Das ist das Problem so ein bisschen, wenn Essen zur Religion wird und zum Zwang wird, dann ist es ein Stressthema für sich. Und das ist nicht, das ist von Energie her, wenn man sich da reinführt, da passt irgendwas nicht. Ne, und das ist gerade der Trend so ein bisschen, in dem wir auch gehen, alles vegan, alles vegetarisch und alles ganz gesund und das ist auch super, das ist genial, aber es muss integriert werden, auch so ein bisschen mit der anderen Seite. Manchmal darf man was erlauben, meine Seele braucht auch manchmal Nahrung und so weiter und so weiter. Und dann ist das Wichtige vielleicht noch, es zu genießen, ne, wirklich bewusst zu schmecken, weil dann wird Körper genährt und Seele. Wenn man einfach die Sachen runterdrückt, wird Körper genährt, aber Seele hat nichts bekommen. So, und dann will man mehr und mehr und mehr, weil man sucht immer den Kick, anstatt dass man sich wirklich dadurch genussvoll so schon gemacht. Ja, das wäre wahrscheinlich so meine.
Also auf jeden Fall war das 360 hier an der Stelle. Also ist einmal auf alle Aspekte eingegangen. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne, gerne, danke auch.
Bevor wir jetzt ganz zum Abschluss kommen, was steht denn bei dir, hol uns noch mal kurz in das Leben des Chris Durden rein, was steht bei dir als nächstes an, woran arbeitest du gerade, wie kann man dich finden? Also das
Ja.
wird alles auch in die Shownotes aufgenommen. Gibt es was du announcen möchtest?
Selbstvermarktung, ja. Ja, also ja, man kann mich finden auf YouTube, da bin ich eigentlich am aktivsten, bringe auch meinen meisten Output, den man zumindest jetzt so also öffentlich transparent sehen kann. Chris Durden, also Chris, einfach Leerzeichen Durden, Instagram Christopher Durden, glaube ich. Meine aktuellen Projekte, also das meiste, was ich mache, findet ja eher hinter den Kulissen statt, in der direkten Arbeit, eins zu eins mit meinen Klienten. Und ja, ich bin halt selber auch unglaublich viel dabei, mich da weiter reinzufuchsen. Und für mich ist das so eine unglaublich spannende Welt, also gerade diese Richtung Spiritualität, da bin ich gerade sehr viel an mich neu kennenlernen und erforschen. Und ja, so. In Zukunft ist aber auch geplant, den YouTube-Kanal da nochmal viel weiteren Input, der auch mehr so in solche holistischeren Themen führen soll. Es ist mir eh immer wichtig, dass ich auf alles eine integrale Sicht habe, ne, weil ja, das ist einfach, denke ich, sehr, also fortschrittlich, was wir brauchen. Ne. Wir brauchen nicht so verschiedene Punkte, die sich ausschließen, sondern wir müssen irgendwie die Differenzen klären. Ja, aber das sind so. Eigentlich würde ich sagen, ich mache das weiter, wie ich das gerade mache. Und so außergewöhnliche Projekte stehen jetzt vielleicht dann gar nicht so an. Genau.
Okay, schön, aber trotzdem, genau, wird alles nochmal aufgenommen. Also ich verlinke alles in den Shownotes. Und bevor wir auseinandergehen für heute, habe ich noch vier abschließende Fragen an dich, die
Oh.
ich so all meinen Interviewgästen stelle. Und zwar die erste Frage, du hast sogar schon, bist ein bisschen drauf eingegangen. Welches Buch hast du am meisten verschenkt oder würdest du empfehlen? Oder welche ein bis drei Bücher haben dich am stärksten geprägt?
Also wenn es ein Buch wäre, was ich so sagen würde, das ist einfach klasse, dann Levels of Energy von Frederick Dawson. So, ansonsten finde ich, ne, und ich lese ja auch sehr spezielle Literatur, aber wenn ich sagen würde, damit würde ich einsteigen, das ist wirklich, das ist was Game Changer oder das ist was paradigmatisch wichtig ist. Dann auch zum Beispiel Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Letting Go von Dr. David Hawkins, da wird ganz viel über dieses, das Fühlen und auf körperlicher Ebene gesprochen. Und wenn man so ein bisschen, darüber haben wir jetzt ja weniger gesprochen, aber auch ein bisschen in die archetypische Richtung. Ja, dieses, wo kommt unser Bewusstsein her? Was ist unser Bewusstsein? Was ist unsere Psyche? Dann von Erich Neumann, das ist ein Jungianer. Origins and History of Consciousness. Oder ich weiß nicht, ob das History and Origins, auf jeden Fall History and Origins of Consciousness oder andersrum.
Ich werde suchen und das wird auch in die Shownotes aufgenommen.
Okay. Ja.
Super. Vielen, vielen Dank. Hast du Vorbilder für dich, sei es jetzt auf deinem Fachgebiet oder generell, die dich inspirieren und was macht sie für dich zu einem Vorbild?
Jede Menge. Also ich habe wirklich viele Vorbilder. Ich versuche von ganz vielen Einflüssen auch zu lernen und mich da ganz vielen zu picken. Ne? so ein paar vielleicht, ja, beispielsweise Jordan Peterson. Der ist für mich zum Vorbild, weil er unglaublich gut darin ist, charismatisch, komplexe Inhalte in der Tiefe sehr charismatisch zu erklären und zugänglich zu machen, sehr bildhaft zu beschreiben. Er ist so die Mischung aus Wissenschaftler und Poet, und das finde ich sehr ansprechend. So. Und der ist halt auch, hat ein Rieseninteresse für Jungen und Archetypen und Schatten. Und das finde ich auch klasse auf jeden Fall. Dann Leo Gura von actualize.org. Der ist ein bisschen, wenn man den anschaut, der ist so ein bisschen, der kommt so ein bisschen arrogant rüber und so. Und man denkt, oh, der hat dieses, ich weiß alles, in diesem Guru-Vibe so ein bisschen drin. Aber tatsächlich hat der unglaublich gutes Orientierungswissen. Also der kann dir wirklich diese Bigger-Picture-Karte von allem so ein bisschen geben und hat unglaublich mein Denken geprägt. Und auch so diese ganze Idee, vieles von diesen Lebensaufgabe, das ist für mich so wichtig geworden. Es kam sicherlich auch unter seinem Einfluss. Ja, was auch klasse ist, ist von ihm der Life Purpose Kurs, also der Lebensaufgabenkurs. Da geht er da wirklich in die Tiefe und bringt dir das bei. Das finde ich sehr klasse. Satguru, Hammer-Typ. Also der lebt diese yogischen Wahrheiten, ist halt einfach dieser Yogi, und ich finde es klasse. Er kriegt eine Frage gestellt und er antwortet direkt von der Quelle. Ne, das kommt nicht aus dem Kopf, kommt einfach aus seinem Herzen, und es ist sofort da und sofort präsent, und er hat diesen Humor, und der ist so leicht, und der ist immer in Freude, immer in Liebe, und das ist so absolut toll, den da zu sehen. Und viele, 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 viele weitere, wo ich jetzt die auch gar nicht devalidieren möchte, aber ich dachte, da würde die Liste ewig gehen. Teal Swan finde ich klasse. Teal Swan beschäftigt sich auch ganz viel mit diesen tiefen psychologischen Themen und vor allem Schattenarbeit und Emotionen. Unglaublich gut. Ja, Dr. Joe Dispenza sowieso finde ich klasse.
Er wurde schon mehrmals genannt hier im Podcast von anderen Interviewgästen auch.
Ja, weil der so dieses Mystizismus mit Wissenschaft verbindet, und das brauchen wir, brauchen eine Brücke. Weil wir sind in diesem Materialistischen sehr verhaftet, und dadurch schließen wir uns so die Tore für die Anderswertigkeit. Wir brauchen Brücken, weil sonst ist es für viele Leute, die gerade aus dem intellektuellen Hintergrund kommen, nicht vereinbar. Und es ist wichtig, dass Menschen solche Brücken schaffen. Dr. Joe Dispenza ist klasse auf jeden Fall. Eckhart Tolle, Hammer-Typ. Selbstsprechend einfach.
Powerfrau. Viel Humor. Der hat auch einen tollen Instagram-Kanal.
Hammer. Geiler Typ. Ja. Ganz, ganz viele, wirklich.
Also. Ah, schön. Ja, man sieht. Also, du lächelst und überlegst doch. Also, da scheinen einige zu sein.
Ja, voll.
Aber wir können, also, es waren ja jetzt einige. Wir können auch an der Stelle.
Und Carl Jung eben vielleicht noch.
Carl Jung, ja, absolut, absolut. Ja. Carl Jung hatte auch ein ganz spannendes, also du hast ja auch schon ein Zitat gesagt, aber was ich ganz gut fand von ihm und finde von ihm ist, das Leben ist keine Krankheit, von der man sterben kann.
Das Leben ist keine Krankheit, von der man sterben kann.
Über das bin ich gestolpert und dachte so, okay, das lasse ich mal kurz sacken.
Ja, voll. Jung hat diesen extrem ressourcenorientierten Ansatz, deswegen liebe ich ihn. Jung ist zwar kommt aus der Psychiatrie war nicht in der Versammlung, aus dem psychiatrischen Bereich.
Er kommt, genau.
Irgendein Teil seines Lebens hatte er Zustände, die wären psychiatrietauglich auf jeden Fall, das muss man auch sagen. Aber er ist nicht dieses klinisch pathologisierende, er sieht halt in jeder Krankheit, in Anführungszeichen, Ausdruck von etwas, von irgendeinem Potenzial, das hier nicht gelebt wird. Irgendeinen Konflikt, der zu mehr Wachstum, zu mehr Individuation bringen würde. Und dass wir dieser Hero's Journey in Anführungszeichen nicht nachgehen oder uns dem Schatten nicht stellen, ne, weil wir nicht weiter wachsen wollen, weil wir stehen bleiben wollen. Das ist fast so ein bisschen das Universum, das sich antreibt. Leide oder wachse, so ein bisschen nach dem Motto. Ne? Also geh weiter, geh da rein. Und ja, ich denke, das ist mit dem Zitat vielleicht auch gemeint. Ne? Mhm. Eben keine Krankheit, sondern im Gegenteil. Ne? Und da kommt das Archetypische.
Ja. Ne?
Das hat schon alles seinen Sinn, und es ist schon alles so dieses wieder in die Ganzheit zurückkommen und ja.
Wir sind auf die Archetypen heute gar nicht zu sprechen gekommen, aber wen das genauer interessiert oder wer sich fragt, was ist damit eigentlich gemeint, so wie ich mich das mal vor Ewigkeiten gefragt habe und dadurch auf dich gestoßen bin, findet ganz tolle Videos von dir auf deinem Kanal und auch, finde ich, sehr unterhaltsam dargestellt und sehr bildhaft anhand auch von Filmcharakteren, dass man sich das einmal ein bisschen genauer vorstellen kann. Okay, wie äußert sich so ein Typ? Wie ist der charakterisiert? Was sind so seine eben Lichtseiten und Schattenseiten? Und genau, da erklärst du das auch nochmal.
Ja, wobei man hier auch sagen muss, also das ist nochmal ein Riesenthema, wo ich auch noch sehr sperrig und oberflächlich selber erst auf dem Kanal behandelt habe. Ja, aber vielleicht mal in der Zukunft, nochmal in einem anderen Podcast oder so, kann man
Gerne.
das gerne nochmal vielleicht
Absolut.
besprechen, weil es ist wirklich eine magische Welt. Also
Ja.
sehr strange, so also für den logisch rational denkenden Menschen, aber wow,
Ja.
ja, da ist
Absolut.
viel.
Also super, super gerne. Ich würde mich über ein Part 2 sehr freuen. Vorletzte Frage. Nicht ohne Selbstironie, aber was bedeutet Glück für dich?
Also in einem Wort Bewusstsein. Und zwar ganz eindeutig. Ne? Und dann ist die nächste Frage, okay, was soll das bedeuten? Alles, was Bewusstsein schafft. Ne? Also für mich ist Glück, ist es für mich so ein bisschen mein Rezept, wäre so ein bisschen, sind vier Sachen. Ne? Und darüber haben wir auch gesprochen. Die Integration von Abgespaltenen. Das schafft Bewusstsein. Zweitens, die Kultivation von Gleichmut. Das schafft Bewusstsein. Das ist die Idee, ich reagiere die ganze Zeit aufs Leben. Und das ist ein bisschen mein Überlebensprogramm. Ne? Und ich will mich von den reaktiven Schaltkreisen meines Nervensystems ein bisschen lösen, dass die zwar noch funktionieren, aber ich nicht so dieser Spielball bin. Und das schafft Bewusstheit. Das dritte ist die Kultivation von Feinfühligkeit. Das Leben ist unglaublich magisch. Jeder Moment ist komplett frisch und neu. Es passieren unglaublich Milliarden von Prozessen allein in unserem Körper in jeder Sekunde. Aber wie subtil fühlst du es? Wie sehr hast du Zugang und wie sehr projizierst du alles? Das ist ein Auto, das ist ein Baum, hier ist ein Podcast, das ist mein Handy, so wie feinfühlig bist du? Und das vierte ist Ausdruck von Inspiration. Und das wäre für mich diese Idee von, ja, Lebensaufgabe oder das, was dich inspiriert, dein Interesse, deine Neugier, deine Faszination, dem nachzugehen und dem zu folgen. Also wenn du diese vier Sachen, so das ist ein bisschen, was für mich meine Glücksformel ist und Bewusstsein, dass dann oder das Bewusstsein, das dadurch entsteht, das, was für mich das, was ich bis jetzt kennengelernt habe, das nachhaltigste Glück ist und fühlt sich wie ein gutes Investment an, zumindest.
Sehr schön. Oh, ich finde es immer wieder spannend, wie unterschiedlich die Gäste antworten, aber in der Essenz dann doch sich sehr nah beieinander sind, bisher zumindest.
Ja.
Spannend. Was sind drei Eigenschaften oder so Fertigkeiten, wo du sagen würdest, die würdest du deinem jüngeren Ich oder vielleicht auch gerade Zuhörern da draußen, ja, die du dem raten würdest zu entwickeln? Also was sind
Okay,
so,
also meinem jüngeren Ich oder
genau, wenn du
generell.
jetzt mal so zurückgehst, was hat dir sehr geholfen auf
Ja.
deinem Weg, dir das anzueignen?
Auf jeden Fall das Wichtigste, die zwei wichtigsten Sachen finde ich extreme Offenheit. Wirklich offen zu sein. Aber die Idee ist so, wir haben sonst manchmal dieses, wenn wir so eine Verschlossenheit haben, das hilft uns zwar, diese Kontrolle zu haben, wir sind identifiziert mit einer Position. Wir kommen schnell zu Schlussfolgerungen. Wir sind schnell auf einer Seite. Ja, das ist ganz gut, aber dann ist es so, okay, das ist dein Paradigma und du wirst nichts anderes erfahren in deinem Leben. Deine Psyche wird es einfach ausblocken, alles andere, weil du bist zu investiert. Offenheit lässt dir Sachen empfangen, Informationen rein, die dich wirklich so zu deinem Besten. Also dieses, ne, also nicht arrogant sein, ich weiß bereits alles, sondern wirklich offen sein. So, ganz wirklich open-minded sein. Aber dann öffnen sich dir auch magische Welten, die sonst so im aktuellen Zeitgeist überhaupt nicht zu finden sind. Ne, weil wenn man noch sonst nur die Kultur, ja, ich weiß bereits alles, Wissenschaft und die paar Bücher, die ich gelesen habe und so weiter, dann, okay, das ist meine kleine Welt. Aber die Welt, die wir nicht kennen, ist unfassbar größer als die Welt, die wir gerade kennen. Deswegen Offenheit ist für mich das Wichtigste. Das Zweite ist so viel Selbstehrlichkeit, wie es nur geht. Weil wenn du es schaffst, wirklich selbstehrlich mit dir zu sein, dich zu konfrontieren, auch wenn es weh tut, auch wenn dann Hausaufgaben anstehen, die daraus resultieren, ne, dann passiert da was mit dir. Das sind so die zwei Sachen. Ja, und dann, und das hört sich vielleicht jetzt auch wieder richtig klischee, aber so die Fähigkeit, einfach auch Freude zu erleben, so also das Leben auch genießen zu können. Einfach irgendwie auch Sachen mit Leichtigkeit zu machen. Und wenn ich halt merke schon, ich fange ein Projekt an und es ist einfach ein Krampf und ich will es eigentlich nicht, aber ich denke, ich muss es irgendwie und eigentlich will ich auch was anderes, nur dass ich da irgendwie, was würde sich leicht anfühlen? Und das Leichte ist ja dann auch manchmal herausfordernd, aber es sind so eine Herausforderung, die für dich gemacht ist. Und nicht so dieses, du presst dich irgendwo rein. Ne? So, also auch da so ein bisschen vielleicht auch das, ja, authentische, folgt deinem Herzen so wirklich. Aber weiß auch, was das bedeutet, das ist harte Arbeit. Und
Ja.
dann gleichzeitig 40 aber in die Freude und es soll leicht sein. Ja, vielleicht das so.
Das war sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen und vielen Dank nochmal für dieses tolle Interview, für deine Zeit heute. Es war mir wirklich eine Freude. Ich habe viel selbst gelernt und ich werde es auch selber nochmal anhören, weil da so viel drin steckt, wo ich mir denke.
Ja. Nee, danke auch, dass ich hier bei dir auftreten durfte, Inside Yourself. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir wieder sehr fürs Zuhören und für deine Zeit und hoffe, dass ich nicht zu viel versprochen habe im Intro und dass du wirklich einige neue Impulse für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch neugierig geworden bist auf die Videos, die Chris auf seinem YouTube-Kanal teilt. Und ja, ich kann es nur empfehlen, das alles findest du, wie gesagt, in den Shownotes oder auf sinjasglück.com unter Podcasts. Ja, und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie teilst, wenn du ja mir auch oder uns eine Rückmeldung gibst, was so deine Kernerkenntnis ist aus diesem Interview, was du für dich gelernt hast, was du vielleicht ausprobieren möchtest. Es freut mich immer, von dir zurückzuhören und auch eine Idee zu bekommen, wie der Podcast bei dir ankommt. Und ja, wenn du magst und auch wirklich nur, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir sehr helfen, wenn du ihn bewertest, wenn du ihm eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, denn so kann er eben auch von mehr Menschen noch besser gefunden werden und auch hoffentlich ihnen weiterhelfen und interessante Ideen und Ansatzpunkte zum Thema Holistic Health weitergeben. Du findest mich auf Instagram unter Sinjas Glück, das ist @sinjasgluck. Oder auch auf Facebook unter dem gleichen Namen. Und ja, wenn du Teil der Inside Yourself Community werden möchtest, dann tu das sehr, sehr gern. Ich würde mich freuen, dich dort wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe und eine ganz große Umarmung für dich. Deine Sinja.